Prost. Prost, Jan.
Zum Wohl. Double Bundle 2. Willkommen bei den Biertauchern. Heute mit dem
Hopp,
mit dem Gregor
und mit dem Horst.
Genau, wir schreiben den 14.
14. Germknödel.
Genau, 14. Germknödel 2013. Und das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich.
Zum 126. Mal.
Ah ja, stimmt. Episodentitel auch nicht schlecht. Rituelle Frage.
Lieber Hopp, hast du irgendwas Tolles erlebt? Und Gregor, du natürlich auch.
Tolles habe ich nicht unbedingt erlebt, aber ich kann die Slash-Film-Festival-Serie weiterführen. Ich habe nämlich da auch noch
Zombies,
sehr
Zombies,
gut, vier Zombies. Kinokarten.
Spitze. Ja. Ich habe Humble Bundle gespielt und
ja, hast
auch
du dir
zwei
eins
Filme
gekauft? Oder?
Ja, jetzt das zweite habe ich mir gekauft.
Für Android, oder?
Für Android, genau. Oh.
Ja, und ich habe zwei Kinofilme geguckt.
Okay. Technikmeldung auch? Ich habe heute unsere Themenliste ganz streberhaft ins Evernote nämlich eingefriemelt. Aber ich mal schauen, ob diese App überhaupt. Soll die Zukunft sein, es ist ärgerlich. Da haben wir es, Folge 126. Du hast nämlich angekündigt, also nicht angekündigt, du hast gebracht, was mir ganz gut gefallen hat, den Game Duino
2 müsste sein, ja, ein Kickstarter-Projekt.
Ja.
Ja, schon wieder vergessen, aber... okay, ich glaube, ich weiß noch circa.
Okay.
Gut. Und sonst, ja, diverse Blogs gelesen und Webseiten und so. Aber fangen wir mit dem Hopp an, der ist selten da.
Okay. Gleich mit dem Kino?
Na, Hopp, ja, erst einmal Schleichwerbung, erzähl, wie es deiner Firma geht.
Gar nicht. Oder
gar nicht?
Eh so wie immer, oder?
Also passt, hast du keine Nein, Schleichwerbung nötig?
Ich arbeite gerade an der Version 3.0 von einer iPhone-App. Das ist gerade sehr spannend, weil ja die... Jetzt ist iOS 7 herausgekommen, jetzt schaut alles anders aus.
Mhm.
Was im Endeffekt heißt, dass ich umsteigen muss von Xcode, das ist die Entwicklungsumgebung fürs iPhone. Ich muss umsteigen von Xcode 3 oder 4, je nachdem wie alt das Projekt ist, auf Xcode 5. Ich muss iPhones in 3,5 Zoll und in 4 Zoll unterstützen. Ich muss iPhones mit und ohne Retina-Display unterstützen.
Das sind dann andere Auflösungen.
Genau, Retina ist immer die doppelte Auflösung in beide Richtungen. Ich muss iPads unterstützen. Das mit und ohne Retina.
Das klingt so kompliziert wie so ein, wie hat das damals geheißen, MS-DOS-kompatibel.
Also ja, nein, ganz so ist es nicht. Und dann das neueste Tolle ist, das iPhone, das neue, ist jetzt 64-Bit. Das heißt, ich muss auch noch 32-Bit und 64-Bit unterstützen.
Das ist doch so
Apple, und das in allen Kombinationen.
Apple ist das neue Windows.
Nein, es klingt fantastisch, wie viele verschiedene Kombinationen es da gibt, aber in Wirklichkeit... Wenn man sich darauf einschränken kann, dass man für die neueste oder für die letzten beiden Betriebssystemversionen programmieren kann, dann funktioniert eigentlich alles wunderbar.
Ich denke mal, selbst wenn Apple noch 10 andere Geräte am Markt hätte, wäre es noch immer einfacher als halt unter Android. Weil die Specs einfach so dermaßen weit auseinander liegen.
Dazu sage ich nichts.
Das dachte ich mir. Aber wie hast du jetzt schon die API vom iOS 7 kennengelernt?
Also die Änderungen, über die weiß ich ja schon seit einem guten Jahr Bescheid, weil als Entwickler, als Eingetragener kriegst du natürlich auch vorher immer die Beta-Versionen und die Dokumentation und sowas.
Mhm.
Und es sind einige gute Sachen dabei.
Mhm.
Grundproblem ist natürlich nach wie vor die Programmiersprache. Ich meine, Objective-C ist nicht schlimm, aber es ist halt auch nicht die beste Programmiersprache der Welt.
Mhm.
Aber die APIs sind ganz ordentlich, sind ganz nett.
Okay.
Eigentlich kann man, wenn man sich darauf beschränkt, dass eine Applikation am iPhone so ausschaut wie halt eine typische Standard-Applikation, so wie die von Apple auch sind meistens, dann kann man sehr schnell entwickeln und sehr schnell was auf die Beine stellen.
Und das Ganze läuft mit Xcode. Ist überhaupt eine Möglichkeit, außerhalb von Xcode was zu entwickeln? Oder
naja, ist es die Programmiersprache ist eine dokumentierte Programmiersprache.
Mhm.
Es gibt mehrere Compiler sogar, die übersetzen können.
Okay.
Früher hat ja Apple den GCC verwendet, jetzt wird der C-Lang verwendet, Clang und LLVM und diese ganzen Geschichten, alles was jetzt neu entwickelt worden ist, weil ihnen der GCC zu, weiß ich nicht, zu altmodisch war oder zu aufgeblasen war, keine Ahnung. Ist aber auch ein Open-Source-Compiler.
Interessant.
Und Rein praktisch kann man die Programmiersprache und den Compiler verwenden ohne Xcode natürlich, weil Open Source. Mhm. Theoretisch, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit dem Assembler und dem Linker ist. Aber selbst das müsste gehen, dass man von Linux aus zum Beispiel cross-compiled. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Das Problem, das man hat, ist die Frameworks, die Libraries, die man braucht. Mhm. Die gibt es natürlich nur von Apple und nur am Mac. Selbst da könnte man ohne Xcode auskommen, aber man braucht auf jeden Fall OS X und Mac, damit man
das heißt, es läuft daraus hinaus, dass du ein Mac brauchst, um für Mac zu entwickeln?
Wenn du nicht alles selber schreiben willst. Mhm. Also wenn du nicht alle Grafik, alle notwendigen System Calls selber schreiben willst, die ein bisschen auch nur abgehoben sind vom eigentlichen Betriebssystem am iPhone, dann musst du auf einem Mac entwickeln.
Und musst du zahlen dafür, dass du Mac-Entwickler bist? Also gibt es da so ein, wie bei Microsoft diesem Abo, dass du sozusagen ein Abo-Modell
hast? Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Du kannst das Xcode im Store kaufen, im Mac App Store, also nicht im iPhone App Store, sondern im eigentlichen Mac App Store. Das kostet nicht viel. Mhm. Schießt mich tot. $5, $15, $50.
Einmalig.
Mhm. Die andere Möglichkeit ist, man kann sich für das Entwicklerprogramm anmelden. Mhm. Das gibt es auch in einer Gratis-Variante. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob der Xcode dabei ist. Mhm. Wenn man allerdings veröffentlichen will im App Store, dann zahlt man $100 im Jahr.
Also du zahlst sozusagen ein Jahresabo
dafür, dass du die Zertifikate kriegst, mit denen du deine Software signierst, damit sie dann von Apple in den Store gestellt wird.
Und ist dann noch einmal ein Prüfmechanismus, dass Apple schaut, ob du da nackte Brüste auf deiner App zeigst?
Ja, jedes Mal, wenn du eine App veröffentlichst, dann dauert es ein paar Tage, bis unter Umständen ein paar Wochen, bis die von jemandem angeschaut wird.
Und richtig menschlich, genau. Ja. Die Apps dort.
Man wundert sich zwar manchmal, wie manche Sachen durchkommen, warum, also da gibt es ganz berühmte lächerliche Beispiele, wie dass irgendwelche Enzyklopädien oder das Oxford English Dictionary eine nicht jugendfreie Warnung beinhalten müssen, weil dort, oh mein Gott, böse Schimpfwörter vorkommen wie Penis. Aber es auf der anderen Seite ist der App Store auch relativ sauber, was solche Sachen anbelangt. Also,
wenig Crapware.
Man findet zwar manchmal Schrott, aber sehr selten wirklich so.
Und schauen die in den Source Code rein oder könntest
du
theoretisch...
In den Source Code schauen sie nicht rein.
Das heißt, du könntest da theoretisch ein Virus veröffentlichen.
Ja, da musst du schon sehr geschickt sein. Sie analysieren das Ganze schon automatisiert. Also sie schauen zum Beispiel darauf, ob du nicht öffentliche APIs verwendest, irgendwelche System Calls, die nicht dokumentiert sind. Mhm. Und das wird dann zum Beispiel abgelehnt. Mhm. Oder zum Beispiel... ich kann zum Beispiel nicht auf die, obwohl das ist jetzt anders. Früher habe ich einen Call gehabt, mit dem ich eine eindeutige ID für jedes iPhone habe abrufen können.
Okay.
Das ist irgendwann einmal abgedreht worden und stattdessen gibt es jetzt eine Funktion, wo jemand, der Werbung schaltet, eine Werbe-ID sich besorgen kann. Die ist nicht mehr eindeutig pro Gerät, sondern das ist eine komische Kombination zwischen App und Gerät und Installation und so. Mhm. Dann sind die Leute dazu, bevor es das gegeben hat, sind die Leute dazu übergegangen, dass die MAC-Adresse vom WLAN verwendet haben als ID. Und jetzt ist es so, wenn du die erste Variante verwendest, dann wirst du nicht in den App Store aufgenommen, weil sie das überprüfen, dass du diese Funktion nicht verwendest. Das können sie natürlich, weil sie den Code, auch wenn sie nicht den Source Code haben, analysieren können. Und wenn du die MAC-Adresse verwenden willst, dann kriegst du immer die gleiche. Also auf der ganzen Welt, auf jedem iPhone die gleiche MAC-Adresse. Aha. Damit du eben als Programmierer nicht irgendwie jemanden verfolgen kannst, ohne
dass... Okay, die schauen dann auch, dass das nicht rauskommt,
genau,
diese Info.
Genau.
Interessant.
Also es ist ein bisschen ähnlich wie am Android, das mit den leeren Adressbüchern.
Ja, stimmt, genau. Ja,
so für die MAC-Adresse.
Besprochen, stimmt.
Solche Dinge werden halt überprüft. Ich meine, ich bin mir sicher, wenn man sich auskennt und wenn man ein Guru ist und mit der ARM-Architektur und Assembler zurechtkommt, dann kann man ein Virus schreiben. Aber.
Was soll man nicht ein Virus oder irgendeine Funktion, die jetzt nicht im Interesse des Users ist, die den irgendwie ausspioniert oder irgendwas anderes macht?
Ja. Klar ist das möglich. Es ist auch nur ein Computer. Aber dafür, man hört relativ wenig dafür, dass eigentlich das iPhone so verbreitet ist, hört man relativ wenig, dass was passiert ist.
Wie siehst du jetzt die 64-Bit-Geschichte? Ist das sinnvoll? Oder?
Ja, definitiv. Okay. Ich weiß, da hat es viel... Wer braucht 64-Bit auf einem iPhone?
Genau,
aber die Geschichte ist die, ich kenne mich da jetzt auch nicht hundertprozentig genau aus, aber die ARM-Architektur ist ja inzwischen auch ein bisschen zerstückelt. Mhm. Es gibt da dieses Thumb und es gibt Thumb 2 und das sind alles so Instruction Sets, also so Maschinenbefehl-Sammlungen, die alle gleichzeitig auf einem ARM-Chip sein können. Also, das heißt, so eine Art Kompatibilitätsmodus.
Es sind mehrere Befehlssätze,
die genau, da sprechen. Genau, also du kannst irgendwie original ARM sprechen und du kannst einen reduzierten verwenden, der heißt Thumb, der hat aber dann keine Floating Points. Mhm. Das heißt, du kannst nur in ganzen Zahlen rechnen. Und dann gibt es einen neuen Thumb 2, der kann zwar Floating Points, ist aber nicht wirklich RISC. Stoppt es mich, wenn ihr ausgestiegen seid. Der Punkt ist, wenn du den neuesten ARM-Chip, der im iPhone drinnen ist, in der stromsparendsten und schnellsten Konfiguration verwenden willst, okay, mit deiner Software, dann ist das der 64-Bit-Teil davon. Ah. Also es geht nicht darum, dass du mehr Speicher verwenden kannst oder so,
Performance,
sondern es geht nur darum, dass der Teil vom Chip, der mit 64 Bit arbeitet, zufälligerweise oder mehr oder minder zufälligerweise, der Teil vom Chip ist, der modernste ist. Mhm. Du kannst auch den 32-Bit-Teil verwenden, aber dann sauft dein iPhone halt den Akku in 3 Stunden leer.
Also so eigentlich auch eine Energiesparentscheidung.
Genau.
Was ja relativ schlüssig ist, weil ja Apple auch bei ihren Laptops und so jetzt auf Software-Seite auch ziemlich drauf geschaut hat, diese Energiesparte, was total Sinn macht.
Einfach. Cool.
So, ich habe halbes Bild mit der Technik.
Das voll lustig.
Na?
Ich soll was sagen.
Okay, ja. Mach mal.
Ja, okay. Also wenn man irgendwie eine zu gute Meinung von Österreich hat, bitte den Balluch-Blog lesen.
Wo? Hast du jetzt wieder neue Stories dort gelesen oder was?
Ja, ich habe jetzt längere Zeit nicht gelesen und jetzt sozusagen wie eine Faust in den Magen mich wieder mal abgedatet, wie die Republik funktioniert. Und ja, ist kein gutes Laune-Thema. Deshalb gebe ich es einfach nur weiter. Also wenn man wissen will, wie zum Beispiel im Vergleich zu einem Tierschutzaktivisten, der ja jahrelang in Urhaft kommt, ein Buttersäure-Attentäter behandelt wird vom Staatsanwalt, der also auf Tierschutzaktivisten vor einem Kleiderbauer mit Buttersäure spritzt. Mhm. Der wird nämlich gar nicht, der wird verhört und nachher sofort freigelassen. Auch wenn er Elektroschocker bei sich hat und so.
Also okay, das hat dir wieder mal die Augen geöffnet.
Ja. Ja. Mhm. Einfach auf Balluch.at Blog lesen. Auch sind auch andere interessante Blog-Einträge dort, also unter anderem setzt er sich ein für Bio-Fleisch in Österreich, analog zu Freilandeiern, und er möchte Freilandfleisch sozusagen in den Supermärkten haben und warum das nicht angeblich nicht gekauft wird vom Konsument und dass die Supermarktketten damit experimentieren. Das ist auch konsummarktwirtschaftlich interessant.
Da bräuchte man den Martin, der hat sicher auch einen Einblick in
diese. Genau, Martin, falls du das hörst, bitte kommen.
Wenn du schon so bei politisch-sozial-kritischen Sachen bist, kannst du gleich über Alphabet reden, oder?
Ja, da rede ich sehr lang drüber.
Ja,
also im Prinzip erzähle ich den ganzen Film. Also falls ihr da vorher noch irgendwas sagen mögt.
Das ist ja diesmal kein Spielfilm, deswegen kann man sich da ruhig spoilern lassen von dir.
Okay, ja, das habe ich nämlich gedacht. Ja, also ja, für alle, die gerne Dokumentationen sehen, im Cine-Kino in Wien bei der Rotenturmstraße läuft derzeit der Film Alphabet. Das ist eine Dokumentation. Eine Webseite ist verlinkt in den Shownotes oder einfach schauen nach alphabetderfilm.at ist, glaube ich, die URL. Und es geht um einen Film, den habe ich so zufällig gesehen beim Vorbeigehen und das war sofort also mein Thema, was mich eigentlich enorm interessiert, nämlich Bildung und Bildungspolitik und Erkenntnisse zur Bildungspolitik. Und das ist halt ein Typ, der greift vom Sir Ken Robinson auf, der macht so berühmte Talks, die man auch als TED-Talk sieht und auch als RSA, Royal Science of RSA Animation, habe ich auch schon öfter verlinkt. Das sind so schöne
Whiteboard mit Whiteboard, den Filzstiften.
Genau, Filzstift-Zeichentrick-Sachen sozusagen. Und also wenn man nach dem sucht, der ist Bildungsforscher und eine seiner Thesen halt ist, dass das Bildungssystem, so wie wir es kennen, wurde sozusagen aus der Zeit der industriellen Revolution gemacht, das britische Empire und das preußische Militärstaat gerade groß geworden sind. Und da hat man halt eine große Kaste von Arbeitern gebraucht, eine kleinere Kaste von Verwaltungsbeamten, die halt so ein Kolonial-Empire verwalten konnten und eine ganz kleine Kaste von intellektuellen Ärzten und Rechtsanwälten und Elite-Typen. Und das Bildungssystem hat halt die Aufgabe gehabt, diese Kasteneinteilung sozusagen schon zu einem frühen Zeitpunkt jeden Schüler in die richtige Kaste zu stopfen und dort halt zum Funktionieren zu bringen. Und
in dem Film geht es einfach um ein paar Themen und es ist einfach wie eine sehr schöne, eigentlich wie eine sehr schöne Fernsehdokumentation, aber halt länger, weil es Kino-Spielfilmlänge hat. Ich war, wie soll ich sagen, jetzt nicht sehr gut unterhalten, sondern sehr gut intellektuell angeregt.
Also mir sind die Plakate aufgefallen und das sind ja die Leute, die auch Refit the World gemacht haben und Let's Make Money. Also die durchaus immer wieder in diesen sozialkritischen Themen oder fischen und dabei bleiben seit einigen Jahren schon.
Deswegen allein schon interessant. Ja. Ich habe jetzt nicht We Feed the World gesehen, aber ich glaube Let's Make Money. Und ich muss sagen, der Alphabet hat mich persönlich mehr angesprochen jetzt. Also, und ich habe ihn absolut null langweilig gefunden. Es war sogar eine Horrorszene dabei, die hat dich gefallen, nämlich eine Zombie-Szene. War nicht als solches deklariert, sondern es war eine Szene, da haben sie in Kitzbühel gedreht von McKinsey, diese Beratungsagentur. McKinsey, Unternehmensberater.
Aber ich bin auch nicht so Unternehmensberater.
Wahrscheinlich ist deine Firma einfach zu klein. Also wenn du eine große Konzern bist, dann kannst du die kaufen und die analysieren dann deinen Strategic Flow und deine Maßnahmen und wie viele Leute raushauen sollst, um dein Shareholder Value zu optimieren und so. Und auf jeden Fall, das sind halt lauter so geschnöselte, also wie nennt man das, so WU-Studenten halt.
Ui. Heute fliegen die Wucht um.
Ja, wirklich wahr. Ja. Die Hörer kann man abschreiben.
Ja. Na, und man sieht halt, wie die dann in so Workshops miteinander reden und dann so für fiktive Firmen die Verkaufsstrategien verbessern und dann geht das Thema irgendwie, ob man jetzt Frauen in Führungspositionen einstellen sollen und dann reden da so mehrere untereinander und dann sagen so, naja, also meine Kinder plane ich wie meine Projekte, sonst geht das nicht und so. Und da, wenn ich jetzt ein Kind kriege mit Ende 20, dann bin ich mit 40 nicht CEO und so. Und so. Also voll durchgestreamlined und durchoptimiert und ich bin so da gesessen und habe dann Urlaub und gesagt, was für Zombies, das ist mir einfach so rausgerutscht. Ja. Und es war einfach Real-Life-Zombies. Ne? Aber worum es in dem Film geht, ist eigentlich die Entwicklung, dass jetzt Kinder sehr kreativ sind und sehr genial, also was Kreativität betrifft und also sehr nicht stromlinienförmig in einem sehr jungen Alter und dann je mehr sie sozusagen verschult werden, desto mehr machen sie dann das, was von ihnen erwartet wird. Und da gibt es halt so Kreativitätstest, wie dann die Kreativität abnimmt, je länger sie in einer Schule drinnen sind. Also wie weniger sie sind dann in der Lage oder willens sind, etwas Ungewöhnliches zu tun oder etwas Unerwartetes.
Na gut, ich kann verstehen, warum dich das besonders interessiert hat, weil das ja ähnlich wie deine Kritik klingt, die du schon öfters...
Ja, ich habe halt die Firma Spielen programmieren, ja. Und eine Kernaussage von dem Film war eben auch, dass man durchs Spielen lernt. Mhm. Aber es sind noch ein paar andere Themen, aber ich würde sagen, ich blogge es in mehrere kleine Schritte, sonst werde ich jetzt
die
wirklich
ganze
sehr
lange.
Es kommt mehreres, ja, aber macht es dazwischen vielleicht einen anderen Film.
Ja, das ist so unfair, du machst das ernsthafte Thema.
Ja, mei.
Na okay, hauen wir rein, das Slash-Filmfest. Leider wieder erst wieder in einem Jahr.
Ja, aber ist nicht im Filmmuseum, ist da nicht noch was?
Eine Parallelveranstaltung.
Ja, aber
ich weiß nicht, ob das noch läuft.
Die war relativ lang. Ja? Ja, wie auch immer. Ich habe da noch 4 Karten vom Slash Film Festival.
Sehr gut.
Ich fange mal da
Zombies
an, wo wir abkürzen können. Die Rom-Cops hast du ja schon besprochen.
Ja, habe ich besprochen.
Ein sehr guter Film.
Quentin Dupieux, ein Wahnsinn. Rom-Cops,
wann ist das diese Pfarrer, die Blödsinn machen?
Nein, das waren die
Polizisten, die Dope verkaufen mit dem angeschossenen Sterbenden im Kofferraum.
Ah, okay.
Sehr groß. Also ich wollte heute nämlich auch einen Dupieux-Film besprechen, den kann ich vielleicht kurz anhängen, nämlich den ersten, den er rausgebracht hat, so wesentlich auch vor 2 Jahren am Slash-Filmfest gelaufen. The Rubber nennt sich der.
Ja.
Über einen Autoreifen,
den habe ich noch nicht gesehen,
der zum Leben erweckt und telekinetische Kräfte hat und
ein Autoreifen,
ja, und der Sachen zum Exportieren bekommt.
Mich schleppt ja meine Freundin da auf dieses Festival und die schwärmt nach wie vor von Rubber.
Es ist auch, ich meine, der Quentin Dupieux, man muss halt auf diese Art von Absurdität stehen. Also es hat schon eine, es sind halt sehr, sehr viele Szenen und er sagt auch selber bei Rubber ganz am Anfang beispielsweise so, es muss keinen Sinn ergeben, ja, aber es gibt keinen Sinn ergeben auf der langweiligen Seite und es gibt keinen Sinn ergeben auf der Dubieu-Weise oder Mr. Euser-Weise und die finde ich einfach wirklich lustig.
Also er macht gekonnt Blödsinn, oder?
Ja. Er macht das gut.
Obwohl das Ende war wirklich enttäuschend. Das war so abrupt, das hätte locker noch eine Stunde weitergehen können.
Definitiv. Und die Musik dazu.
Also euch hat es gefallen. Ja, ich war so traurig, dass es aus ist.
Ja, definitiv. Ja. Das nächste sind The Burbs. Okay. Hierzulande vielleicht besser bekannt als Meine teuflischen Nachbarn.
Sagt mir irgendwas, aber...
Ein alter Tom Hanks Film. Sag mir bitte nicht, den kennst du
nicht. Oh ja, ist natürlich.
Ist es ganz natürlich. Alt, oder?
Meine teuflischen Nachbarn.
Ja, ja, ist ziemlich alt. Tom Hanks mit seinem anderen befreundeten Nachbarn, so seine frisch zugezogenen Nachbarn beobachtet.
Genau,
da kommen
wie die Löcher im Garten graben und dann ihre Geräusche mitten in der Nacht aus dem Keller dringen.
Und das, wir haben wirklich den Originalfilm gezeigt?
Und inklusive, der ist ja auch von Joe Dante.
Ah.
Und der Joe Dante hat vorher kurz ein paar Minuten gesprochen. Und das Witzige war, dass meine Freundin, da gibt in diesem Film gibt es die Szene, wo sie zu Besuch sind, so einen freundschaftlichen Nachbarschaftsbesuch machen.
Den und dann tun sie so mit amerikanischer
Musik
so Kekse serviert.
Dann bekommen sie eben nicht Kekse serviert, sondern Sardine. Ich verwende das immer, wenn ich meine Meinung. Und sie hat das natürlich nie wirklich verstanden. Ich meine, inzwischen sagt sie es auch, aber sie hat halt nie wirklich eine Ahnung gehabt, wo das herkommt. Und dann habe ich irgendwie gemeint, ja, wir müssen uns jetzt endlich meine teuflischen Nachbarn anschauen. Und zwei Tage später habe ich zufällig das Programm vom Festival in der Hand und siehe da, meine teuflischen Nachbarn spielt es an, ich glaube am Donnerstag am Nachmittag.
Ja, herrlich. Das war sehr authentisch. Ich habe mir den aktuellen Film angeschaut, aber die alten Filme, die muss ich mir jetzt auch besorgen. Weil zumindest die Reise ins Innere mit diesem U-Boot, das im Körper rumschwebt.
Reise ins Ich.
Und Reise ins Ich, genau. Und Gremlings 1, 2 muss ich mir eigentlich auch nochmal anschauen.
Ja. Sie war jedenfalls sehr begeistert. Also ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass der Film gar nicht so gut ist, wie er in meiner Erinnerung ist, aber sie hat gelacht und sich sehr
angeschaut. Nein, den habe ich im Fernsehen gesehen, der ist gut.
Kann ich nur empfehlen.
Er spielt ja auch die ganze Zeit damit, dass du nicht weißt, ob jetzt die
Nachricht genau.
Voll
rassistisch. Und der Joe Dante hat auch gemeint, er hat ursprünglich ein anderes Ende gehabt, der Film. Oder er hätte ein anderes Ende haben sollen, oder wie auch immer.
Also ich verrate
das Ende jetzt nicht. Das ist nämlich... Ja. Das nächste ist Big Bad Wolves. Das kann ich auch relativ kurz machen.
Okay.
Den wollte ich mir eigentlich nicht anschauen, weil das ist so ein Folterfilm.
Mhm.
Also jemand entführt jemand anderen, sperrt ihn im Keller ein und foltert ihn.
Das hat ja eine Zeit lang, war das so modern,
ja,
wie Hostel oder so.
Ich mag diese Filme nicht wirklich. Das ist nicht meine Art von Spannung. Das finde ich eher zum Gehen. Eine Bekannte wollte ihn sehen und hat sich sonst niemanden gefunden. Also habe ich mich halt breitschlagen lassen.
Ja.
Das ist eine israelische Produktion.
Mhm.
Und vor dem Film haben sie kurz ein paar Quizfragen gestellt für Merchandise. Und eine der Fragen war, welches ist der berühmteste israelische Horrorfilm oder so? Und aus mehreren Stellen im Publikum ist gekommen Eis am Stiel. Und das Bezeichnende für den Film ist, dass meine Bekannte und ich uns nach dem Film angeschaut haben und gemeint haben, Eis am Stiel. Also, ja, nicht unbedingt zu empfehlen, der Film.
Ja.
Aber das letzte ist The Battery. Das ist der erste Film, den wir gesehen haben. Der war
gleich am
Eröffnungstag, glaube ich. Und den kann ich nur empfehlen. Schaut euch diesen Film an, besorgt euch den Soundtrack The Battery.
Und in welche Richtung geht
das? Das ist ein Zombie-Film, postapokalyptisch. Und zwar mit den leibenden alten Zombies, die sich langsam bewegen.
Nicht die laufenden.
Denen man davon gehen kann, nicht davon laufen muss, oder die einen einholen, so wie in, ich weiß nicht, diversen
Hollywood-Produktionen. Zombies sind wirklich schön blöd oder haben sie ein
total hirnlos.
Sozialleben.
Ja, der Film ist witzig, der Film ist spannend, der Film arbeitet gut mit den Charakteren. Also es geht um zwei junge Männer, die sich halt irgendwie Postapokalypse durch die Gegend schlagen.
Mhm.
Und der eine hat irgendwie schottet sich von der Welt ab, hat ständig die Kopfhörer von seinem Walkman auf. Und der andere versucht ihm halt beizubringen, dass er einfach eine Schusswaffe bedienen muss, wenn er überleben will. Und so entwickelt sich das halt und ja, auch gutes Ende.
Also ein Zweiergespann, das sich durchschlägt durch diesen Film.
Es ist nicht dieses klassische 10 Überlebende und jede Viertelstunde ist einer
weniger. Es ist irgendwie sogar ein bisschen in die Richtung Roadmovie. Also sie bewegen sich eigentlich, sie wollen auch nicht stillstehen, weil das auch problematisch ist, weil selbst wenn die Zombies langsam sind, aber wenn Hunderte um dich herum sich versammeln,
die Masse.
Ist das Ausbrechen halt auch nicht einfach. Aber ja, und der Soundtrack ist absolut genial. Ich habe mal, es gibt den Soundtrack selber nicht, es sind ein paar Bandcamp-Seiten verlinkt von der Homepage von dem Film.
Okay.
Eine Platte gibt es, also eine CD gibt es, glaube ich, nur so physisch zu kaufen. Es sind 6 Bands oder so mit 8 verschiedenen Alben. Ergibt dann 11 Tracks auf dem Soundtrack.
Schön.
Schön. Und ich habe mir inzwischen jedes einzelne Album von jeder einzelnen Band, die also da
man
mitmacht.
Man kriegt durch den Film Lust auf die Musik.
Die Musik ist wirklich genial. Mhm. Also der Soundtrack selbst auf jeden Fall definitiv zum Durchhören. Und die anderen Alben von den Bands sind auch
alle. Aber das sind schon existierende Musik, die haben
für den Film geschrieben. Eines von den Liedern ist extra nochmal aufgenommen worden für den Film. Das dürften irgendwie befreundete Musiker sein oder so. Es ist alles keine bekannte Musik. Es sind ein paar Covernummern dabei, aber es sind keine bekannten Bands oder so. Also zumindest jetzt nicht im größeren Maß bekannt.
Mhm. Und das heißt The Battery.
The Battery, so The wie Battery. Die kleine Batterie. Aufladbare Batterie. Damit fängt der Film auch an.
Ja, das heißt, waren begeistert vom Slash-Filmfest, nächstes Jahr wieder dabei, lass uns wieder mitschleppen.
Nein, vom Festival an im Großen und Ganzen immer. Ich bin jetzt auch nicht böse, dass wir diesen Big Bad Wolves gesehen haben. Ich
meine, ein Folterfilm, oder?
Ja. Hätte man nicht gesehen, wäre gut gewesen, hätte man uns geärgert. Das kann man nie wissen.
Das ist ja irgendwie der Trick an diesen Festivals.
Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass man selbst beim Karten vorreservieren, wir waren gleich am ersten Tag dort, wie die Kasse aufgemacht hat, und sind da schon 1,5 Stunden gestanden.
War wirklich krass. Also
für mich ist das relativ angenehm, weil ich 5 Minuten entfernt das Büro habe.
Okay, das geht.
Aber also vor 2 Jahren habe ich probiert, irgendwie viel früher dort sein. Da haben sie mir gesagt, sie müssen später wiederkommen, und dann bin ich halt knapp vorher hingekommen und das war einfach sinnlos. Und
es ist oft zweimal gestanden.
In einer funktionierenden Marktwirtschaft müsste dann spontan der Beruf des Schlangestehers aufbauen.
Der Beruf des Schlangestehers, ja.
Ist das passiert?
Sollte ich vielleicht, ich sollte das vielleicht machen.
Nicht.
Ich meine, nachdem ich dort bin, vielleicht sollte ich das machen.
Genau. Also keine Phänomene, wie dass Leute mit dem Hocker schon dort stehen oder mit dem Campingstuhl. Oder
Beim Kartenkaufen vielleicht ist das noch eine Option, aber am ersten Tag dann, bei den Filmen am ersten Tag nicht mehr, weil da ist ja dann genau diese Zombie-Geschichte. Wir sind ja mitten unter den Zombies gestanden. Ich glaube nicht, dass sich das wer nehmen lässt.
Ja, krass war auch irgendwie, wie sie die Karten verkauft haben und so, ist halt die Leute, die den aktuellen Film dann am selben Tag sehen wollten, die waren halt auch irgendwann untergemischt unter diesen Anstellenden.
Ja, das ist halt mühsam. Das hätten sie vielleicht auch anders machen können.
Ja, vielleicht kommt da ja irgendwas Online-mäßiges, obwohl vielleicht auch besser nicht Online-mäßiges, weil ich habe die Angst vor diesem Festival-Syndrom, dass man dann irgendwie so online geht und dem Moment, so wie bei der Biennale für manche Filme, ist es dann, geht der Counter runter und dann ist halt die Webseite offen.
Ja. Obwohl ein Bekannter, der irgendwie bei dem ersten Film, bei The Battery, irgendwie zufällig auftaucht ist, hat sogar noch die letzte Karte gekriegt am Abend.
Ah, nice.
Also der hat dann irgendwie... das ist auch ein bisschen mühsam. Da stellt man sich an um eine Reservierungskarte für die Restkarten und dann stellt man sich noch einmal an um die Restkarten. Mit der Reservierungskarte. Und da war aber der die allerletzte Karte.
Sie verlangen einem was ab.
Die teuflischen Nachbarn waren nicht ausverkauft, also solche Filme.
Ja, und hat es dann ich möchte jetzt wissen, ob der Kapitalismus funktioniert, hat es dann das Phänomen gegeben, dass Karten dann zu einem erhöhten Preis verkauft worden sind?
Ich hab keinen gesehen. Nein.
Mhm. Ja, im Gegenteil. Es gab schon Leute, die Karten dann zurückgegeben haben, aber die haben das dann halt um einen vergünstigten Preis abgegeben an andere. So in der Richtung.
Freie Marktwirtschaft in Österreich sind nicht kompatibel. Zu einem günstigeren Preis.
Ich glaube, wenn das jemand versucht hat, Karten zum höheren Preis zu verkaufen, dann wird der von ein paar Zombies angefallen.
Oder? Ah. Gebissen, und dann hat sich die Sache.
Zombies, die unbekannte Regulierungsmacht vor kapitalistischen Auswüchsen. Na gut, wenn ihr nichts dagegen habt, mache ich wieder ein Stück Alphabet.
Genau, richtig.
Von dem postapokalyptischen Zombie-Drama.
Also ich habe gesagt, der Alphabet hat auch eine Zombie-Komponente dabei gehabt, eine Real-Life-Zombies.
Wir springen von Z wieder auf
zu A.
A, genau. Und B.
Okay, also ich erzähle jetzt praktisch den ganzen Film nach, so wie er sich in meinem Hirn hinterlassen hat, weil die Spoilergefahr ja recht gering ist. Aber ich kann ihn wirklich empfehlen, auch wenn man sich mein ganzes Gequassel angehört hat, sich den Film irgendwie zu Gemüte zu führen oder sich zumindest auf der Webseite einzutragen in den Newslettern.
Sie spielen ausschließlich im Cine, hast du gemeint?
Das habe ich nicht genau recherchiert. Okay, ich nehme aber an, dass eine Dokumentation ist und dass es in Wien genau 2 oder 3 Kinos gibt, die Dokumentationen spielen und das meistens nur eine Woche, dann kommt der nächste romantische Komödie und verdrängt die wieder. Nehme ich an, dass er sehr bald auf DVD da ist. Oder?
Ein kleines Bashing gegen Romcoms, ja.
Nein, wie soll ich sagen, eher gegen den Massengeschmack, aber Kinos müssen halt auch.
Machen wir.
Also der Film fängt an mit, das ist so Steinwüsten und dann halt im Hintergrund ein Offsprecher, der diese Thesen von Sir Ken Robinson sagt, das halt mit der Kreativität von Kindern. Und dann siehst du so Ultraschallbilder im Mutterleib von einem Baby und da habe ich mir gedacht, okay, das wird jetzt ein bisschen anstrengend. So, ich bin schon 5 Minuten drin und es ist noch immer keine Handlung. Und es kommt dann auch keine Handlung, aber es kommt da sehr gut aufgebaute, so kleine, wie soll ich sagen, kleine Interviews. Und dann geht's los, dann sieht man China, ich nehme an Peking, und zwar kein schöner Ort, sondern eine Siedlung von Wanderarbeitern und dort eine Schule von Kindern von Wanderarbeitern. Und ohne, dass der Sprecher viel dazu sagt, kapierst du sofort, das ist sozusagen eher slummäßig. Also das ist eine Schule und die Häuser machen so den Eindruck, als sind es nicht Kites. Die Kinder in den Klassen haben so dicke Anoraks an. Mhm. Oder zumindest mir so vorkommen und sind verrotzt und sie spielen da auf so einem riesigen, sandigen, windigen Hof. Und dann wird der Direktor redet dann sehr lang und der ist ein sehr nachdenklicher Typ und der sagt dann, die Kinder von den Wanderarbeitern sind eigentlich im derzeitigen China, die noch am kindlichsten sind und seiner Meinung nach noch am normalsten funktionieren, also die ja, sich einfach wie Kinder benehmen. Und man checkt das nicht und am Anfang ist so wie soll ich sagen, den ersten Eindruck, den ich als Kinobesucher habe ich jetzt gehabt, okay, Weltmacht China, also wenn es dort so zugeht in der Hauptstadt, in den Schulen, dann braucht man uns nicht fürchten in Europa. Also das ist noch sehr dritte Weltmäßig. Also du siehst, die Kinder sind zwar fröhlich, aber sie spielen in so einer riesigen Müllhalde und so. Ne? Und der sagt dann halt, ja, also den Kindern sind von sehr armen Wanderarbeitern und so und denen geht es nicht so gut finanziell, aber sie sind sozusagen noch nicht verschult und sie zeigen noch natürliche Reaktionen und siehst halt, wie so lachen und rumlaufen und so. Und denkst du, okay, was dann? Und dann wird so gegengeschnitten und dann kommt das sozusagen das China von der Mittelschicht oder Oberschicht oder sozusagen Normalschicht und das ist das, was du eigentlich jetzt als Zeitungsleser kennst, nur von Berichten über Japan. Also da ist, wenn du über Japan liest, dann ist eine regelmäßig, dass sich so und so viele jetzt Schüler umgebracht haben, weil sie in der Prüfung nicht geschafft haben oder dass der Druck so groß ist, dass die halt so super konform sind und dann da halt auch viele dann dran scheitern an diesem Lerndruck. Und da sind halt dann so super Musterklassen, wo es praktisch die Kinder sitzen so einkaserniert in natürlich sehr modernen Gebäuden, alle haben so uniformmäßige Trainingsjacken an und du siehst die strebern sich weg, also die sitzen hinter Bücherbergen oder auf Computern und alle haben Brillen und alle buckeln so und schwitzen so und so und dann sagt der selbe Direktor von vorher, ja, es ist derzeit so weit, dass in China die Jugendlichen ihre Eltern beneiden, dass die am Abend fernsehen dürfen und am Wochenende haben, weil die Kinder haben es so nicht, die werden voll leistungsgedrückt und wenn man dazu, das war jetzt nicht im Kino, aber das sage ich, wenn man dazu sieht, wie dieses Battle Hymn of a Chinese Mom, dieses Buch, was ich einmal rezensiert habe, also wenn man weiß, dass halt der asiatische Eltern generell sehr viel Ehrgeiz reinstecken in die Ausbildung ihrer Kinder, dann kann man sich vorstellen, die werden halt Druck da, ihre Karriere sozusagen schon sehr früh zu beginnen. Und dann kommt eine Delegation von so Bildungsforschern von der UNO, unter anderem ein deutscher PISA-Typ, fährt dann halt nach China und dann bewundern uns das alles und dann sieht man halt so die Gespräche, wie die sagen, ja, sie wollen das europäische Schulprogramm, was halt 8 Jahre dauert oder 10 Jahre, wollen sie um 2 Jahre verkürzen, also in derselben Zeit mehr leisten sozusagen. Und dann fragen diese Herren in Anzüge, fragen dann so ein chinesisches Mädchen, das auf Englisch erklärt das da ihre Schule und die zeigt, ja, wir haben das und das und das und dann fragst die halt so, ja, und hast du auch ein Privatleben? Und sie sagt, ja, wir haben den Debattierclub und den Judo-Club und so, also es wird dann so pseudo hinterfragt. Und auf jeden Fall fahren sie dann mit dem deutschen PISA-Typen im Auto und durch China im Stau und da sagt er halt, ja, also China strengt sich halt sehr an, bildungspolitisch, und man merkt das auch, und die haben tolle Erfolge, sind PISA-Weltmacht übrigens, also PISA, also besser als Europa in diesen PISA-Kriterien. Und er sagt dann aber selber, das ist halt eine Situation, die man sich für die eigenen Kinder oder für sich selbst nicht unbedingt wünschen würde, wenn man sieht, wie die also praktisch gedrillt werden auf Lernen. Und es ist dann auch so eine Szene, da sieht man so einen Bub, der ist erst mit einem, ich nehme an, einem privater Mathematiktutor, der gibt ihm halt Mathematik-Nachhilfe und der Bub schaut immer sehr müde aus. Also das ist klar, der wird gern schlafen. Und dann sieht man im Bus, wie er halt so einnickt und zu Hause ist dann seine Mama und die ist halt urstolz und zeigt her, in welcher Klasse er welche Mathe-Olympiade gewonnen hat und was gewonnen. Und dann hängt es ihm so eine Medaille um und man hat eigentlich die ganze Zeit so das Gefühl, man müsste es dann rausnehmen und einfach einmal auf den Bauernhof setzen und nur 7 Tage lang in das Grüne schauen lassen, dass er halbwegs wieder ein Mensch wird. Der ist ganz klar. Aber ich meine, was willst du machen? Die Eltern sind dort ehrgeizig, die haben andere Sachen erlebt. Ne? Und so fängt der Film einmal an. Also, und er schließt dann damit praktisch, China ist Nummer 1 in PISA. Also er schafft es in den ersten 10 Minuten, diese ganze PISA-Sache ein bisschen anzuschwärzen. Mhm. Und das halt sozusagen, wenn es nur auf Leistung geht, geht halt andere Sachen verloren. Bier bitte noch. Ja, und dann geht es weiter. Ich sage das jetzt möglicherweise nicht in der richtigen Reihenfolge, aber er macht dann das Gegenmodell und das ist ein Maler, der heißt Arno Stern und der hat schon seit seinem Leben lang macht er Sachen in Frankreich, dass er so eine Malwerkstatt macht, das ist einfach ein Raum und da dürfen die Leute kommen, jedes Alters und er hängt einfach an der Wand, hängt da so Papier auf und in der Mitte vom Saal stehen so Wasserfarben und die Leute dürfen halt irgendwas pinseln. Und über Jahrzehnte hat er das aufgehoben und nachher zeigt er dann von den 70er Jahren, wie halt irgendein Kind da was gemalt hat und da sagt er, ja, da hat es noch ganz unstrukturiert halt irgendwie gemalt, was in den Sinn gekommen ist und je älter es dann geworden ist, desto mehr sind die dann so, was der Lehrer sich erwartet. Also er versucht zu sagen, dass die Fantasie flöten geht, wenn du zu sehr beschult wirst, eigentlich das Thema von dem ganzen Film. Mhm. Und ich nehme jetzt ein bisschen vorweg, es ist dann eine Blende zu einem anderen Mann, der ist ein junger Mann in seinen 20ern oder frühen 30ern und schaut recht gut aus und da sieht man, der baut so Gitarren und denkt man sich, ja okay, und dann spricht er Deutsch und er hat einen ganz zarten französischen Akzent. Und dann sagt er, ja, er hat sich selber Deutsch beigebracht, also er hat das nie in der Schule gelernt und spricht wirklich perfekt und dann redet er halt über das Gitarrebauen und er sagt, er ist als Kind halt homegeschult worden, also nur von seinen Eltern und die haben ihm im Prinzip alles machen lassen, so wie er wollte. Also er war einfach neugierig und hat dann was gelernt und hat gesagt, er hat sich mit 5 oder so zum ersten Mal für Buchstaben interessiert und dann aber erst mit 7 lesen gelernt. Das hat ihn dazwischen niemand gepusht sozusagen, sondern er hat dann Elektromotoren zerlegt, das hat ihn halt auch interessiert und dann hat er gefragt, wie die funktionieren und die Eltern haben gesagt, das steht im Lexikon. Und dann hat er halt lesen gelernt, damit er kapiert, wie Elektromotoren funktionieren. Und ja, dann kommt dann so raus, okay, eigentlich, also das ist sozusagen jetzt das Beispiel, was der Film gibt, okay, das heißt, ganz ohne Schule bist, ja, wirst du eigentlich auch ein Supermensch, ne, wenn du die richtigen Eltern und das richtige Familienhaus hast, ja, das ist in Frankreich. Und es kommt dann raus, dass dieser Typ ist dann der Sohn von dem Maler. Das wird aber erst ein bisschen später erklärt. Okay. Also man ist Thema dann so lang, man fühlt sich dann ganz schlau, wenn man das endlich kapiert in dem Film. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und der junge Mann sagt halt, er hat praktisch als Kind ist er nie getestet worden, er hat nie Angst gehabt vor irgendwas, er wurde nie in so ein Konkurrenzdenken hineingetan. Und er hat sich aber für urviel Sachen interessiert und er hat nie Probleme gehabt, irgendwas zu lernen. Also sein Beispiel ist halt, er erzählt dann, wie schnell er Deutsch gelernt hat. Also, und auch andere Sachen. Und ja, es ist praktisch so ein, dass es auch anders gehen könnte. Aber und dann ist auch eine Szene, da schießt er so mit dem Bogen und dann sagt er, die Leute fragen ihn immer, ob er Probleme mit Disziplin hat, weil er jetzt nicht in die Schule gegangen ist, sondern ein freies Kind war. Und er sagt, nein, ohne Disziplin wäre das gar nicht möglich zu leben. Und das hat er auch von zu Hause mitgekriegt, aber halt nicht, sie haben ihm nicht die Fantasie abgeschnitten sozusagen. Wahrscheinlich auch, weil die Eltern beide Künstler waren. Das kommt jetzt nicht so raus. Ne? Und es ist dann aber nicht schulfeindlich, das Ganze, sondern es geht sehr interessant weiter. Und zwar mit jemandem, den man als Kinogeher kennt, nämlich mit einem Mann mit Down-Syndrom, einem Spanier. Und der hat in einem Film von Pablo Abobar, bitte auf den Shownotes nachschauen, wie er wirklich heißt, mitgespielt. Der Film heißt circa...
Oh je. Almodovar
vielleicht? Almodovar, ja.
Okay.
Ja, mir und Jen. Der deutsche Titel war Wer will schon normal sein? Es war so eine Romantikkomödie zwischen einem Mann mit Down-Syndrom und seiner modelmäßigen Frau. Und der wird zuerst so gefilmt, da checkt man auch nicht ganz, dass das der ist, aber es kommt dann raus. Und da sagt er, ja, er hat also studiert Pädagogik und jetzt studiert er gerade Psychologie. Und dann schwenkt die Kamera erst von vorne und ich sage, okay, der hat Down-Syndrom und so. Und wird der begleitet. Und der erzählt dann, ja, wie er in der Volksschule war, hat ihm der Direktor geholt und gesagt, ja, du hast Down-Syndrom, weißt du, was das bedeutet? Und er hat halt gesagt, ja, er weiß das eh und so. Und dann hat ihm der Lehrer das ganz genau erklärt. Und am Schluss ging es nur darum, bin ich blöd und darf ich in der Schule bleiben mit meinen Klassenkameraden? Und er hat gesagt, ja, danke.
Und ich sage auch ja.
Das sagst du auch, ja, sehr gut. Und das ist sozusagen eine Lanze für engagierte Lehrer, weil hätte der Direktor damals gesagt, na, du gehst jetzt in die Sonderschule, hätte er sicher nicht studiert. Und der ist, das kommt dann nachher in so Zwischentiteln, der ist der erste Europäer mit Down-Syndrom, der ein Studium abgeschlossen hat und einfach eine europäische Berühmtheit sozusagen. Und er zeigt, dass das möglich ist. Und dann reden sie dazwischen wieder mit Bildungsforschern und mit einem Personalchef wird auch länger interviewt. Und der Grundtenor ist halt, dass dieses sozusagen, dass du die Welt des Kapitalismus, des Konkurrenzdenkens, dieses ständigen Konkurrenzieren und das in Kombination mit diesem eher aus dem Industriezeitalter stammenden Ausbildungswesen, dass das halt an sich nichts Gutes ist für die Menschen, dass sie nicht sehr glücklich wirken dadurch. Ne? Und andererseits kommt aber raus, dass gute Lehrer extrem viel Gutes bewirken können. Also es ist jetzt nicht, soll man sagen, lehrerfeindlich, sondern eher halt schulsystemkritisch.
Das ist eine Systemkritik.
Ein bisschen, ja. Und ich gebe damit zurück.
Und man braucht ein bisschen Verschnaufpause.
Ich brauche ein bisschen Verschnaufpause, dass ich es auf die richtige Reihenfolge kriege.
Neues Bier.
Prost.
Ja.
Prost.
Ja, da kommt gerade Nachschub.
Ah, ja,
der Johnny. Ja, der Johnny kommt. Jawohl.
Oh, yeah.
Hi, Johnny.
Hello.
Hello.
Hi. Wir werden immer mehr. Ha?
Schönen guten Abend. Welcome, Johnny.
Willkommen, Johnny. Johnny, hast du ein paar Themen mitgebracht?
Leider nicht.
Ich habe nichts erlebt.
Spitze.
Dann bringt es doch überhaupt nichts, dass du da gerade in die Pause richtig gekommen bist.
Da kann ich mit meinem Belanglos-Thema fortfahren. Ich habe mir das Humble-Bundle gekauft.
Lass mich mal nachdenken inzwischen.
Ja, genau. Lass dich mal verschnaufen.
Erzähl mal kurz, ganz kurz, was da drinnen ist. Einen, zwei Titel. Bevor ich sage, ich auch oder ich nicht.
Ravensward, Shadowlands, Dark Command, Carmageddon.
Nein.
Karateka.
Ich nicht.
Karateka?
Karateka ist drinnen, ja.
Aber ich schon wieder das letzte gekauft. Die bringen jetzt echt jede Woche eins raus.
Ja, die sind total.
Die haben auch diesen alternativ. Humble Weekly Sale, wo sie irgendwie Windows-Spiele ständig.
Ah, das ist nur für Windows dann?
Na, meistens. Einmal habe ich eins entdeckt, was auch Linux war, da ab und
manchmal
zu
sein. Manchmal ist es nur Mobile, Apple. Manchmal.
Ja.
Sie wechseln so ab.
Meistens sind es.
Also, ich höre es ja eh schon. Also, ich glaube, seitdem wir Podcast, oder? Das ist das Humble Bundle. Wir haben schon x-mal drüber geredet und jetzt habe ich zum ersten Mal den so.
Hast du es gekauft?
Oder? Ja, wie ich hast auch du das aus eigener Faulheit heraus, weil ich irgendwie zu faul bin, mir den Google Play Store durchzuschauen, was mir gefallen könnte. Ich habe mir gedacht, Humble Bundle, es geht ganz einfach. Ich habe noch ein bisschen auf PayPal oben, deswegen habe ich es mit PayPal gezahlt. Mhm. Und habe mir gedacht, naja, lasse ich mich bevormunden und lasse mich aussuchen. Und dann gibt es auch diese schicken Schieberegler, wo man bestimmen kann, wie viel geht an die Entwickler, wie viel geht an das Humble Bundle Team, wie viel geht es an gemeinnützige Organisationen. Und wollte das ausprobieren und habe das ausprobiert und es war nett. Also ich bin ja nicht einmal der Hardcore-Gamer. Ich war ja mal der Hardcore-Gamer. Früher hätte ich noch gesagt, ich mag nicht so die Action-Spiele, ich mag nur narrative Spiele und jetzt mag ich eigentlich nur die Narration über narrative Spiele. Also ich höre lieber Spiele-Podcasts, als dass ich selber spiele. Aber so mal auf der Couch sitzen und am Tablet ein bisschen was gambeln.
Wie geht der Spruch? Ich hab keine Zeit, Videospiele zu spielen. Ich muss mir die ganze Zeit die Let's Plays auf Video auf YouTube anschauen.
Ja, genau. Ungefähr so geht's mir. Und ja, habe da die 10 Euro eingeworfen. Und vorgeschlagen ist, glaube ich, defaultmäßig $25, aber ich habe dann auf 10 runtergeregelt, habe dann gesehen.
Warst du immer noch über den Durchschnitt,
oder? Ja, ja. Also $4,45 sind, glaube ich, so der Durchschnitt, der gezahlt wird. Und was jetzt neu sein dürfte, was aber sehr praktisch ist, ich meine, es ist ein bisschen kompliziert mit dem Humble Bundle, weil es verkauft ja die Spiele am Google Play Store vorbei, sozusagen. Und da brauchen sie eine Infrastruktur, wie du an diese Software rankommst. Das war bei früheren Releases, glaube ich, über die Webpage und über Links und da konntest du es dann in deinem Google Gmail Account den Link antippen und so installieren. Aber jetzt gibt es seit neuestem eine Beta-Version eines Humble Bundle, einer Humble Bundle App, die so das Verwaltungscenter darstellt. Und du kannst das da eh sehen, da hast du dann einfach eine Liste von dem Humble Bundle, das du gekauft hast. Und das ist insofern ganz praktisch, dass sie jetzt diese App haben, weil unter Android ist ja auch ganz schön wichtig, dass es Updates gibt für Spieler, weil auf diversen Plattformen oder verschiedenen Hardware-Devices funktionieren ja diverse Spiele nicht so gut. Und wenn eine neue Version rauskommt, dann bekomme ich im Notification Center, da bin ich mal dankbar dafür, dass es Notifications gibt, eine Update Meldung und dann kann ich das entsprechende Spiel aktualisieren. Und naja, es ist ja generell ganz gut so. Ich meine, das wird das Humble Bundle jetzt auf Dauer nicht bieten, aber generell, der Google Play Store für Spiele ist nichts für mich, weil es schlägt mir überhaupt nichts vor, was ich irgendwie haben möchte. Es ist immer nur irgendwelche komplett an meinem Geschmack vorbeiprogrammieren. Deswegen, das muss man schon Android ein bisschen zugute halten, die Freiheit, andere App Stores zu installieren. Und da gibt es auf jeden Fall Not.
Ich fake jetzt.
Dass es da andere sortierte App Stores gibt. Ja, und das Humble Bundle kaufen und diese App hat wunderbar funktioniert. Was kann ich sagen? Was habe ich gespielt?
Das spielst du alles am Tablet?
Ich habe alles am Tablet, ja. Mhm. Ich habe die belanglosesten Spiele gespielt. Mhm. Punch Quest, das ist eigentlich ein 2D-Runner mit Pixel Art. Da bist du irgendwie so ein mittelalterlicher Typ und vermöbelst Gnome und solche Sachen und kannst irgendwie so Timefest. Time Surfer geht so nach dem Tiny Wings Prinzip, das ist ein bisschen ein Physikspiel. Da fliegst du so Hügeln entlang und immer wenn der Hügel runtergeht, dann musst du antauchen und kannst runtersteigen und dann musst du halt so entlang fliegen. Das Raven's World, darüber habe ich früher schon mal berichtet, deswegen habe ich das Bundle eigentlich nicht gekauft. Das ist so ein, von der Optik her macht es das so wie diesen modernen 3D-Ding, wie heißen die, Skyrim oder so in der Richtung, ja. In der Richtung, von der Optik her, ja. Von der
Komplexität. Aber es ist ein 3D-Spiel, oder?
Es ist ein 3D-Spiel, ein Rollenspiel und ja, also schaut fantastisch aus. Ich fand es von der Story her nicht so gut. Star Command habe ich mir sagen lassen.
Ja. Ah, hey, Harald.
Wir sind viele.
Hello. Ja, Star Command ist so eine Parodie auf Raumschiff Enterprise. Das ist, glaube ich, ein bisschen taktisch, aber auch ein bisschen Geschicklichkeit dabei, wie es halt so ist. Carmageddon kennen die PC-Gamer von früher. Ich glaube, da ist die Steuerung nicht so toll umgesetzt. Das habe ich jetzt nur kurz angerissen. Und Bloons TT5, das kann ich vielleicht noch als letztes erwähnen, das ist so ein halb pazifistische Tower Defense. Ich bin jetzt nicht so ein Tower Defense. Da steuerst du eine Armee von Affen und die schießen auf Luftballone. Ja. Wenn man Spaß daraus zieht, dann irgendwie seine Stationen hochzuleveln und so, dann geht sich das aus. Ich war für die 10 Euro, habe ich jetzt 3-4 Abende verbracht und war irgendwie unterhalten und deswegen Pipora und super, wenn sie mit der App jetzt da sind und wir weitere Angebote unterschieben, dann bin ich glücklich. Also Humble Bundle, erstes gekauft und bin begeistert.
Aber von wegen Store, da fällt mir auch noch was ein.
Ja.
Kurz noch. Da gibt es CD Baby. Das ist okay. So ein Musik, Online-Musikstore für hauptsächlich Independent Artists. Mhm. Vom Derek Sievers gegründet, der inzwischen andere Dinge macht, aber relativ bekannt ist. Ich glaube, hat auch einen TED-Talk gehalten und so. Der hat ein Buch geschrieben, das ich vielleicht einmal rezensieren kann. Wie auch immer, CD Babies ist ganz nett, hat gute Musik, sind immer sehr freundlich. Also zum Beispiel jetzt, wenn man sich ein Album kauft, dann kriegt man ein E-Mail von den Music Gnomes, die einen dazu beglückwünschen, dass man denselben tollen Geschmack hat wie sie selber. Nice. Alles sehr sympathisch. Mhm. Aber was mich dann wirklich gefreut hat, war, ich habe mir vor Jahren einmal ein paar Alben gekauft als Download, weil ich mir dachte, Spaß da, dass irgendwie Atome durch die Gegend chippern aus Amerika und so. Mhm. Und habe von derselben Band jetzt mir das neueste Album gekauft und zufällig in meinen Account reingeschaut und plötzlich waren da die Alben, die ich früher als, keine Ahnung, 196 Kilobit MP3s runtergeladen habe, waren dort plötzlich in 320 Kilobit MP3 und in FLAC und in allen möglichen Varianten zum Downloaden.
Wow, ist einfach so, ein ohne dass ich Upgrade.
Genau, nichts zahlen müssen, nichts tun müssen, einfach, die waren einfach da, einfach draufklicken, runterladen.
Wie funktioniert das da? Über das Web oder? Also
ja, es ist ein ganz normaler Online-Shop.
Also, ja. Genau. Ja. Weil das wäre ja auch schwierig, glaube ich, mit der iPhone oder so oder
iOS-Alternative,
das wird ja nicht so funktionieren. Na cool, muss man anschauen.
Ja, CDB hat sehr, sehr gute Künstler. Mhm. Für alle möglichen Geschmäcker, was dabei auch. Aber nichts davon, halt Top 40 oder so. Ja.
Hm. Harald.
Ich habe kein Bier, Panik.
Okay, ich kann noch nicht.
Ich kann noch nicht.
Johnny hat inzwischen schon
Bier. Ja, ich
schweige noch.
Dann kann ich vielleicht meine Frage anbringen.
Ja, mach das.
Ich brauche nämlich einen Haussteuerungsexperten. Vorausgesetzt, ihr lasst euch das so primitiven Dingen herunter. Was ich brauche, ist eine einfache Zeitschaltsteckdose. Einen Schalter. Also einmal drauf tippen und dann brennt das Licht für eine Stunde oder für zwei Stunden, je nachdem, was ich einstelle.
Wo tippst du drauf?
Auf den Schalter, so wie ein normaler Lichtschalter an der Wand. Aber überhaupt nicht ins Netzwerk gehängt oder gar nicht intelligent, sondern einfach nur einmal einstellen.
Welche Last wird da gesteuert?
Eine Disco-Kugel. Also nichts.
Minik.
Nix. Aber weil ich weiß, es gibt sowas sogar als Bausatz und alles, aber mein Problem ist, ich finde nirgendwo die Schaltung selber plus den Schalter. Da steht immer, ich kriege die Schaltung mit einem Rahmeninformat für die und die Schalterherstellerfirma. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich dann den Schalter dazu kriegen würde. Also ich hätte das gerne in einem. Kann ich das bei euch irgendwo in der Gegend?
Wisst ihr sowas? Kennt ihr sowas? Man könnte einen Lichtaktor nehmen und ihn mit dem Schalter zusammentun und in ein Oberputzgehäuse rein. Und falls du es irgendwo stehen haben möchtest, da wird es in die Wand geschraubt.
Momentan ist das ein Unterputzschalter.
Ja, ja, dann tust du den Unterputzschalter raus.
Ja.
Klemmst die Drähte ab, an den Lichtaktor klemmst die Drähte wieder an und an den Schalter und tust das Ganze wieder hinein.
Okay. Und wie? Also der Schalter steuert den Aktor?
In dem Print sind zwei Aktorschalter oben. Du kannst damit zwei Lasten steuern.
Ah, sehr gut.
Und du kannst auch zwei Taster hinführen. Also wenn du jetzt eine Doppelwippe hast, kannst du die Doppelwippe hintun.
Okay. Und das Ding muss ich programmieren? Kann ich programmieren?
Wie, du kannst,
wer weiß das, dass ich jetzt die Disco-Kugel nur eine Stunde lang rotieren
habe? Die momentane Firmware-Version, die müsstest du entweder umprogrammieren, die Firmware.
Okay.
Ja, was aber nicht sehr schwierig ist. Oder wir machen das gemeinsam über das Web. Und die zweite Variante, die gibt es aber erst in einiger Zeit, da ist eine virtuelle Maschine drin, wo du dann in Python oder in einer C-ähnlichen Sprache das über die Ferne hineinspielen kannst.
Das klingt aber teuer. Auf was kostet mich sowas, dass Python ausführen kann?
Das ist ein Lichtschalter. Naja, dass jemand den Upload noch, sagt man Up oder Download dann, den Upload noch hineinprogrammiert.
Okay.
Der fehlt noch. Du kannst momentan diese Programme schreiben, reinkompilieren und runterspielen. Aber noch nicht über Funk, sondern noch über die Programmierschnittstelle.
Okay. Aber also das, was ich suche,
aber
was
du suchst,
bei euch auf der Seite?
Das findest du. Heißt Lichtaktor, kostet 49 €.
Okay, und das ist komplett mit der Dose und dem Schalter vorn drauf?
Das ist eine Printplatte, also so eingeschweißt, mit den Drähten und Klemmern. Und du tust deinen Lichtschalter hinaus, klemmst das an deinen Lichtschalter an und stoppst das wieder rein.
Also ich brauch nicht irgendwie...
Du brauchst einen Lichtaktor. Nimmst deinen Lichtschalter, den du schon hast. Außer es ist viel zu dick und viel zu alt und es geht alles nicht rein.
Ja, das weiß
dann
ich nicht.
Man einen
dann neuen müssen wir halt einen neuen Lichtschalter, einen normalen Standardlichtschalter besorgen.
Ja, genau.
Das heißt, euer Ding passt in alle unter Anführungszeichen.
In normale, es gibt Standarddosen und tiefere Dosen, es geht in beide Dosen rein. Okay. Ja. Falls die Dose schon voll ist mit lauter Kabeln und das schon bumm voll ist, dann geht es nicht.
Das
und dann gibt es noch ganz alte Schalter, da reden wir aber jetzt Kriegszeit, die sind zu tief.
Okay.
Ja. Die Bergelit, diese.
Dann werde ich das einmal. Aber wenn das nicht funktioniert, komme ich auf dich zurück.
Ja, wir können das auch gemeinsam lösen.
Okay, gut.
Man muss deine Software auf jeden Fall umschreiben.
Vielleicht bei dieser Gelegenheit ankündigen, MetaLab, Mittwoch, ne?
Mittwoch gibt es im MetaLab ein Smart Home Treffen, da kannst du vorbeischauen. Diesen Mittwoch? Um 18 Uhr.
Dann machen wir das doch, weil der Schalter ist eigentlich fürs MetaLab.
Fürs MetaLab.
Dann machen wir das doch.
Nimm gerne mit und dann können wir das probieren. Cool.
Treffen uns dort.
Sehr gut. Danke. Am 16. Ja, dann.
Dankeschön.
Bitteschön.
Ich fühle mir geholfen.
Was gibt es noch Neues? Der Flo hat angefangen, das Datenblatt von Mercoport zu übersetzen. Das werden wir noch professionalisieren.
Der Overflow?
Der Overflow, ja.
Okay.
Weil er will jetzt endlich die Mercoports in seinem Shop veröffentlichen. Momentan verkauft das nur nach Anreden. Er hat aber sehr wenig Zeit und war jetzt in Italien auf der Makers-Messe, glaube ich.
Auf der Makers-Fair, dazu muss ich einwerfen, wenn man Matrix hört, das kann man nachhören mit der ORF Ö1-App, ist ein sehr schöner Bericht von der Anna Masona über die Maker-Fair in Rom mit angeblich 30.000 Besuchern.
So viel.
Ja, und
Das ist überhaupt die erste große europäische Maker-Fair, was aber nicht stimmt. Es gibt ja wie Hannover oder München, es gibt kleinere, aber das dürfte die erste gewaltige.
Ich glaube, wir müssen uns was Neues suchen.
Wie meinst du?
Das ist schon viel zu beliebt.
Ja. Achso, das ist schon.
Ja, ja, dass diese Maker-Fair wird aus Amerika organisiert, ist keine europäische Sache, sondern diese Messe dort, also Messe, ja, es ist eine Messe, ist aus Amerika organisiert, man merkt es auch, es ist sehr reglementiert, er hat dort einen Stand vom Hackerspace-Shop,
der Overflow.
Ja. Und er hat gemeint, es war schrecklich, diese ganzen Verträge, ja. Man darf das nicht und jenes nicht und das nicht und die Rechte und keine Ahnung hin und her, es hat sehr kommerziell geklungen, das, wie sagt man da, die Veranstaltung ist sehr durchkommerzialisiert. Und ich glaube, dass das schon nerdig dort ist, aber ich glaube, die Veranstaltung ist eher nicht nerdig. Also der ganze Betrieb dahinter.
Es klingt ein bisschen, als wäre das von Mark Fraunfelder und dem Make Magazine und sowas in dem Umfeld. Weil das, ich glaube, die haben ja auch das Maker Fair Trademark in Amerika. Sind die dort auch dabei?
Ja. Auf jeden Fall, das kommt jetzt rüber.
Er ist schon ein Nerd, aber er weiß halt, was er tut auf der wirtschaftlichen Seite
auch. Ja, aber es ist schon total businessmäßig und es ist sehr reglementiert, was man da darf ausstellen und was nicht. Und wenn man dann Ausnahmen will, wird es sehr kompliziert und ist sehr schwierig. Man muss auch rechnen, der Flo macht das ja nebenbei aus Enthusiasmus auch und verdient damit ein bisschen Geld und versucht natürlich seine Entwicklung irgendwie reinzukriegen, versucht natürlich auch solche Dinge auf der Messe dann auch anzubieten. Ja? Und wer will, kann es dann trotzdem kaufen und so Sachen. Ja? Und das ist sehr, sehr schwierig dort.
Also eine Messe, wo du nichts verkaufen darfst?
Ja. Und wenn du Ausnahmen willst, ist es sehr kompliziert. Ja? Hat ihm halt so mal erklärt, da hat er mal sein neuestes Produkt geschildert, was recht lieb war. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich rede nichts drüber, weil ich nicht genau weiß, wie es heißt. Ein nettes Spielzeug mit einem LED-Streifen, mit einem G-Sensor drin, mit einer UV-Leuchtdiode, um Geldscheine zu prüfen und ein Spiel mit Beschleunigungssensor, wo man da herumschüttelt und wackelt und 1000 Features und wenn du winkst, kannst du einstellen, dass du durch das Winken dieses Gegenstandes projiziert die LED-Kette eine 2D-Fläche, die auch das animiert sein kann. Design, ja. Ja, die aber auch Animationen jetzt kann. Ne? Da hast du so einen Kopf, der dreht sich, den erwischst du und du hast einen dreidimensionalen, ausschauenden Kopf sozusagen. Ja, ja, und das ist aber.
Mir fällt auch kein
Ende. Es ist ganz cool, das Ganze. Ich meine, du weißt es wahrscheinlich, wie es heißt. Er hat sein mitten MetaLab, da Clifford Wolf hat mitentwickelt und natürlich der Overflow und noch irgendwer, da fällt mir nicht ein, der dritte.
Wizard.
Wizard von MetaLab, den kennt dann jeder. Ich kenne ihn von der E-Mail-Liste, also der Wizard, ja. Und sie haben jetzt einmal einige bestellt den Kindern gebaut, das ist relativ. Er hat einen höheren Preis momentan, aber dafür hat es 1000 Features, ja. Ich glaube, kostet momentan 99 Euro. Das Gehäuse ist mit einem 3D-Printer Design, besteht aus verschiedenen Teilen. Es ist alles ein offenes Design, man kann alles nachbauen, umlöten. Aber wenn man sieht, welche Bauelemente oben sind, es ist hochqualitativ. Die Bauelemente, es ist ziemlich voll, der Print. Also es ist keine einfache Sache, die sie da gebaut haben, aber eine tolle Sache. Aber das seht ihr eh, wenn ihr geht auf mit hackerspaceshop.com, ist es eh auf der Titelseite. Ja, und wer Näheres wissen will über Smart Home, geht auf osdomotics.com und geht dann in den Wiki-Bereich, kann lesen. Wenn jemand selber Artikel und Dinge hineinschreiben will ins Wiki, sollte er uns eine Mail schicken, weil wir den allgemeinen RW-Bereich blockiert haben, weil wir tausende Spammer haben, also diese automatischen Spam-Maschinen schlagen zu. Also nicht schrägen, einfach Mail schreiben, dann kriegt man Schreibzugriff. Die Seuche im Internet, ja. Die Seuche, da Würmer, Viren, automatischen Skripte, ja. Ja, und dann habe ich noch eine kleine Anekdote. Ich habe den WebKNX aktualisiert und libcorp aktualisiert, um mit den Funknoten zu reden. Macht das über die Kommandozeile als User, alles geht wunderbar. Ne? Spricht dann über LinkKNX, über die Lua-Skriptsprache, auch den Korb-Client an, lass laufen, geht nicht. Das hat mich einen Tag gekostet. Ja. Es lag daran, die erste Korb-Client-Installation habe ich händisch gemacht und die zweite über das Installer-Skript. Jetzt hatte ich eine alte Version unter User bin und die neue Version unter User local bin. Was machen die Programme mit anderen Rechten? Natürlich nehmen sie die User-Bin-Variante und nicht die User-Local-Bin. Und ich habe nicht bemerkt, dass ich jetzt zwei Versionen habe. Schrecklich. Mir ist dann gedämmert, es kann nur noch daran liegen. Und habe dann auch gesucht. Wo habe ich überall
diese... Es gibt so Prozesse, manchmal gerät man in so eine furchtbare Schleife, nämlich, dass man Sachen verändert, bei der Webentwicklung geht man das manchmal so, Sachen verändert und es tut sich aber nichts im Webbrowser. Man tut und tut, man macht schon absichtlich kaputt den Code, wenn man sich denkt, irgendeine Reaktion muss doch sein. Und dann ist es meistens so ein Fehler. Falscher Pfad, falsches Verzeichnis oder irgendeine falsche
Datei. Irgendwas Positives gerade abgeschossen.
Ja, genau. Und man wollte einfach nur irgendeine Reaktion produzieren. Ja, schrecklich.
Also ich fange jetzt wirklich an, weil ich es sehr produktiv einsetze in meiner Wohnung, fange ich jetzt wirklich an, es zu dokumentieren, also wirklich zu dokumentieren.
Ja.
So wie ein Tagebuch, ja. Tag X, Version abgedatet, steht dort. Oder mit dem Standard-Installer installieren. Es ist ein Fünfzeiler und es hilft aber. Weil wenn wir es wieder updaten, nächste Libkorb, ich weiß nicht, das kann in zwei Monaten oder in sechs Monaten sein. Und da weiß ich nicht mehr, was ich gemacht habe, wenn es nicht mehr geht.
Ist höllisch. Man denkt sich währenddessen, ach, dokumentieren, das kann man doch. Weiß ich eh.
Genau. So ist Backup, braucht man nicht, ne?
Ich als alter Sysadmin-Hase muss mich jetzt verabschieden. Das war mir ein Vergnügen.
Ja, super, auch, dass du da warst.
Wenn ich euch mit meinen technischen Details am Anfang ein bisschen gelangweilt habe.
Können wir vielleicht im Namen deiner Firma einblenden, falls man einen coolen Webserver kaufen möchte bei dir?
Falls ihr einen coolen Webserver bei mir kaufen möchtet, dann gibt es keinen Firmennamen, dann kommt es einfach zu mir.
Zum
Hobbyshot so aus.
Ja.
Zu finden wir im Internet unter.
Mich persönlich findet ihr unter 30hopsmax.at, da ist jetzt momentan ein schöner 404-Fehler.
Oder unter Twitter auf.
Nein, das nicht so sehr.
Er will nicht gefunden werden.com.
Falls ihr eine iPhone-App oder eine professionelle Web-App haben wollt, also nicht einfach eine Homepage, das nehmen wir nicht so gern, aber so richtig so YouTube für Schulklassen oder solche Dinge in dem Äquivalent, dann ist die Firma, die ihr haben wollt, Badaboom.
Badaboom.at.
Du bietest Web-Hosting-Dienste an?
Nein, nicht offiziell. Wenn du mich kennst, dann weißt du, wie du mich findest und dann kannst du bei mir Web-Hosten. Wenn du eine iPhone-App haben willst oder eine richtige Web-App, sowas richtig Kompliziertes und Großes und Tolles, dann gibt es eine Firma, die heißt badaboom.at. Was das jetzt? Darf ich jetzt aufhören mit der Eigenwerbung?
Ja. Achso,
das dürfte ich jetzt nicht sagen.
Ich werde das überprüfen. Na gut. Bis bald.
Ja, ciao.
Ciao, für die Hoppen.
So, Horst.
Oh je, jetzt kommt's Essen.
Ah, oh je. Hast du auch bestellt?
Ja.
Ah.
Also, nur danke, geil. Nur ganz in Kürze, letzte Worte noch zum Alphabet-Film. Also er hat da noch eine Szene über einen Mann in Deutschland, der sozusagen alles richtig macht. Er will lernen, er will arbeiten, aber er ist halt eben der falschen Ort aufgewachsen, in Dortmund. Und dann sagt ihm das Arbeitsamt, also er darf jetzt nicht lernen, sondern er muss jetzt so, wie ist das, AB-Maßnahme, so Jobs annehmen, wo er dann aber 8 Euro am Tag kriegt, also extrem wenig. Und dass er sozusagen aus der Statistik rausfällt und er hakelt praktisch, so er ist dann, man sieht dann, er
fährt so... Deutschland war das, oder? So Hartz
IV, Deutschland, ja, genau, so Sachen. Er fährt so Nachtwächterstreifen und läuft so als Security-Typ herum und seine Kollegen, die halt fix angestellt sind, kriegen 8 Euro die Stunde und er kriegt 8 Euro am Tag. Und das geht sich halt hinten und vorne nicht aus, für ihn zum Leben. Und dann halt kommt diese Zombie-Szene auch noch mit diesen BWL-Typen von diesen Beratungsagenturen, die halt da an den Wettbewerb glauben und so. Das ist eher
was
grauslich.
Was natürlich noch Ärger rüberkommt, sicherlich im Gegenschnitt zu diesen Geschichten.
Ja. Und am Schluss dann eine sehr, sehr süße Szene mit so kleinen Kindern und einer Pädagogin, die hat sein, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, sie hat so eine Art Puppentheater, sie ist hinter einer Wand mit einem Schlitz, ja, und der Schlitz ist so waagrecht und dann geht er kurz bergauf. Und durch den Schlitz steckt sie so Holzstäbe mit einer
Holzblättchen drauf mit Farben und Formen und die haben so Augen, also schaut so aus wie ein kleiner Pac-Man. Mhm. Und die Pac-Mans bewegt sie sich und da gibt es einen Pac-Man, der versucht den Berg aufzukommen und schafft es nicht. Ne? Und dann kommt der andere, so ein gelbes Dreieck und das schubst ihm und hilft ihm und dann schafft das. Ne? Und die Mütter sitzen vor dem Schirm mit ihren, also sie macht das mit 6 Monate alten Babys und dann mit 1 Jahr oder ein bisschen Zeit versetzt, also eine Langzeitstudie. Ne? Und auf jeden Fall siehst du halt die Babys, wie es da schauen, was sich da tut und wie der eine Pac-Man dem anderen da hilft, über den Berg zu kommen. Ne? Und nachher kriegen die Kinder so ein Tablet, mit, wo diese Pac-Man-Figuren drauf sind und es wird einfach geschaut, mit welchem sie jetzt spielen wollen. Die greifen dann so hin und wollen den nehmen. Ne? Und wenn die Kinder ganz jung sind, dann wollen sie den Helfer haben. Also sie checken, der eine hat dem anderen geholfen. Und mit dem wollen sie dann spielen. Und dann gibt es aber auch einen Bösewicht, der sitzt oben am Berg und der eine versucht raufzukommen und der andere schmeißt den wieder runter. Ne? Mhm. Und je älter sie werden, desto mehr Kinder wollen dann auch mit dem Bösen spielen.
Ja, ne? Das ist das Alte. Wie bei Star Wars. Imperator wird es dann auch immer mal. Also, TIE Fighter.
Wie soll ich sagen, es sind dann am Schluss also auch viele Gespräche mit so einem Personalchef und mit einem deutschen Bildungsforscher und mit dem Sir Ken Robinson und mit dem Down-Syndrom-Mann. Also einfach, und dann immer so Zwischentiteln und was die gerade machen und auch der Arbeitslose in Deutschland, was der macht. Und es ist ein sehr anregender Film. Also du hast nachher, oder ich habe nachher sofort Lust gehabt, so ist Wikipedia und jetzt schreibe ich gleich einen Blogartikel drüber. Und,
Also
das hat mich sehr bewegt, habe dann auch wirklich Werbung gemacht, also auf Google Plus und Facebook da geplust und gesagt, ja, das sollen jetzt andere sehen und so. Das hat mich echt gefreut, mal im Kino einen guten Film zu sehen.
Super.
Ja, also kann es wirklich sehr
empfehlen. Also,
Gute Doku, Alphabet.
Cool.
Okay.
Ja. Ja, dann schließe ich, also nicht schließen, aber kann ich einen Film anschließen, den ich mir angeschaut habe, am Samstag im Filmcasino.
So hieß er oder es war am Samstag?
Es war am Samstag. Immer wieder Samstag. der Film heißt The Congress und basiert auf einer. Auf einer Science-Fiction-Geschichte von einem Autor, Stanislaw Lem, der Futurologische Kongress. Das stammt so aus der Zeit, das goldene Zeitalter der Science-Fiction irgendwie, ich glaube 60er, 70er Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Und ist eine Geschichte und der Film basiert darauf, wenn auch nur lose. Also sie schreiben, es basiert darauf, aber sie haben sehr viel Zeug dazu gebaut. Ich habe den Futurologischen Kongress mochte ich sehr, den habe ich als Hörspiel, super Bearbeitungen davon und ist eine sehr abgefahrene Geschichte. Also so die Grundidee vom Stanislaw Lem damals war, wie wird man das am besten erzählen? Oh, das ist nämlich, es ist echt so abgefahren, dass man sich schwer tut, das zu erzählen. Es geht eigentlich um eine Chemokratie oder so, kann man sagen. Chemokratie.
Chemiker haben die Macht?
Ja, sozusagen. Also, ich erzähle es vielleicht besser anhand des Films, das ist vielleicht nicht ganz so kompliziert. Also, im Film beginnt mit einer Schauspielerin, die hat die besten Jahre hinter sich, hat viele gute Rollen gespielt, ist jetzt aber nicht mehr erfolgreich. Mhm. Sie bekommt die Nachricht vom Filmstudio, sie bekommt den Auftrag, einen allerletzten Vertrag. Was ist dieser Vertrag, fragt sie sich. Also ihr Manager wird gespielt von Harvey Keitel, habe ich ja schon mal sehr gern. Filme mit Harvey Keitel, immer gut. Sie fahren halt hin zu diesen Studiobossen und der Studioboss schlägt ihr vor, ja, gute Rollen wirst du jetzt nicht mehr von uns bekommen, das ist der letzte Auftrag, wir scannen dich einfach ein mit all deinen Emotionen und all deinen Lachen und so und können damit machen, was wir wollen und du hast ein feines Leben und wirst glücklich. Und die ist natürlich nicht sehr erfreut am Anfang, aber dadurch, sie hat einen kranken Sohn und so, überlegt sich, naja, so gute Rollen kriegt sie nicht mehr angeboten. Also stimmt sie zu und sie scannen sie dann komplett ein, von vorne bis hinten. Mhm. Irgendwie jedes so. Ding. Genau, dann kommt ein Schnitt 10 Jahre später. Sie fährt zu einem Kongress von diesem Filmstudio. Das ist, die Filmstudios heißen so ein bisschen ähnlich wie Miramax, keine Ahnung, so ein bisschen angelehnt. Und dann beginnt es sehr irre zu werden. Da kommt das schon das Demokratie, weil wie sie an die Grenze kommt zu dem Gebiet, wo es zu diesem Hotel gibt, wo dieser Kongress stattfindet, sagt der Typ, der da so am Balken steht, ab sofort ist animierte Zone, es ist verboten, der Realität zu sehen, bitte hier, und gibt dir eine kleine Ampulle. Und dann öffnet sie die Ampulle und schnüffelt diese Ampulle. Und dann beginnt der Realfilm zu einem Zeichentrickfilm zu werden. Ab dann ist alles animiert und es ist dann ziemlich wie in den 70er Jahren ausgeflippt. Es kommen große Wale neben ihr und sie fährt halt dann zu diesem Kongress und dort sind alle Zeichentrickfiguren inklusive sie selbst. Und der Studio-Boss, den trifft sie auch wieder dort, der ist auch dort und es ist ein großes Event und sie hat noch ein letztes Angebot, und endlich auch mit dem Spoilen davon oder so. Sie haben nämlich geschafft, die Essenz von ihr in eine chemische Formel zu übertragen und jeder, der möchte, kann sie sein. Wenn sie zustimmt, dass diese chemische Formel jetzt patentierbar ist und dass das die Leute merken können, kann jeder diese Schauspielerin sein. Genau. Und ja, du merkst schon. Also die Grundidee von Stanislav Lem war, alle leben in einer schönen Welt und fühlen sich wohl und können sein, wer sie wollen, aber eigentlich nur durch Drogen, eine Chemokratie. Also eigentlich nur, und sie leben in wunderschönen Hotels und in Restaurants, aber das passiert dann auch teilweise im Film und so, wenn du die Drogen absetzt, dann merkst du eigentlich, dass du in überhaupt keiner schönen Umgebung wohnst, sondern dass alles im Gegenteil, du stehst in einer Mitte von Zombies, alles ist verdreckt, die Leute keuchen, sind krank, es sind halt nur die Drogen, die ihnen vorgaukeln, dass man in einer schönen Welt
ist. Das ist Realität?
Ja, also es ist durchaus...
Sieh dir die Großstädte, ja.
Also durchaus, also diese Programmierung, man kann es ja auf so einem seichten Level sehen irgendwie, wir werden durch Werbung geprägt, zum Beispiel, will ich nicht sagen, aber so eine Lebensmittelindustrie oder so, die uns schöne Lebensmittel vorgaukeln und die vielleicht die einfach viel besser wirken, als man es vielleicht annimmt. Genau.
Internet-Medienindustrie. Stimmt. Ja. Ich meine, schau dir amerikanische Städte an, ich mein, die sind genauso, wie du es gerade beschreibst. Oder ich weiß, gibt es ja europäische auch, ja.
Das ist einfach nur überzeichnet, das ganze Sache.
Ja, genau.
Aber zum Thema Werbung fällt mir das Stichwort ein. Jetzt, eine Studie hat jetzt gezeigt, dass Werbung weniger wirkt oder gar nicht wirkt, wenn man während man sie sieht, kaut.
Wirklich? Das hilft?
Also das hilft nämlich deswegen, weil mich der Geist, also im Kopf, wenn du einen Markennamen das erste Mal hörst, im Geist deine, also das vielleicht nicht wirklich mitspricht, aber quasi so zu... Du denkst, als würdest du es mitsprechen.
Also mit innerlich Dorik artikulieren.
Und zumindest hat es gezeigt, dass Leute, wo die Kaumskultur beschäftigt war, also die gekaut haben, ja, sich das nicht so gut merken konnten. Und das ist ja super interessant beim Kino eigentlich. Weil beim Kino hast du gerade vorher einen Popcornverkauf, ja. Und die Leute sitzen und kauen Popcorn gerade am Anfang vom Film, ja, und können sich dadurch eigentlich nicht mehr. Also dadurch wirkt die Werbung eigentlich viel schlechter.
Kaugummi.
Und ich warte nur, bis es wirklich kommt so weit, dass in den Kinos das wirklich dann erkennen und dann die. Oder ich weiß nicht, ob es wirklich so, also die erste Studie war, aber dass dann wirklich mal das Popcorn abschauen.
Damit er wirklich gut eingestrahlt werden kann.
Ich muss sagen, das bestätigt wahrscheinlich jeden, der irgendwann einmal unterrichtet hat. Der hasst instinktiv Leute, die ihm zuhören und Kaugummi kauen. Ich habe mich da immer sehr unbeliebt gemacht, wenn ich unterrichtet habe. Ich gesagt habe, bitte nicht Kaugummi kauen. Also, es gibt ein Menschenrecht auf Kaugummi kauen und so. Aber... Das ist einfach meine spontane Intuition, dass Leute, die Kaugummi kauen, haben nicht...
War dein Verdacht richtig?
Ich würde sagen, es bestätigt das. Es gibt sicher genauso viele Studien, die sagen, das macht keinen Unterschied. Aber ich finde es einfach ein Zeichen, dass ich jetzt nicht wichtig bin, sondern der Kaugummi wichtig ist. Ne?
Wenn man als Lehrer in der Vortrag, das ist sicher sehr unangenehm.
Du siehst eine Herde wiederkäuende Leute, die dich so anschauen.
Wiederkäuend, sehr wertend. Die nicht Mu sagen.
Ja. Hat es Ihnen gefallen oder kann ich was anderes machen? Und gibt es einen Plop.
Also abschließend kann ich auf jeden Fall zum Film sagen, der ist sehr bildgewaltig. Also allein schon wegen der Animationssequenzen, die die Hälfte des Films ausmachen, zahlt es sich einfach aus, weil optisch wunderschön ist. Ansonsten muss man sich halt darauf einlassen, dass es eine wirkliche Reise hat. Du, eher tragisch.
Eher tragisch.
Ja. Also es kommt auch, lustige Sachen kommen auch vor natürlich, aber es kommt. Also es ist sehr gut eingefangen, einfach, dass Stanislav Lem und überhaupt die alten Science-Fiction-Autoren haben ein Gefühl dafür, wie man abgefahrene Storys mit philosophischem Hintergrund gut erzählen kann. Und bei dem Film hat man das Gefühl, dass er genau das gut aufgefangen hat, auch wenn er einen eigenen Turn reingebracht hat. Ja, so viel. Im Filmcasino, ja.
Kann man sich anschauen. Apropos Filmtipp, ich habe, einfach nur so, ich will quasseln. Du hast letztes Mal rezensiert das Praktikum, also der Internship.
Ah ja, genau, ja.
Das habe ich mir dann auch anschauen müssen, weil der Gregor wirklich, hat gesagt, ja, das war putzig. Und ja, es war putzig. Aber was mir schon wirklich sehr unangenehm aufgefallen ist, ich bin eigentlich sehr großer Google-Fan und benutze auch alle die Produkte, aber normalerweise, wenn ich eine Werbung sehe, möchte ich nicht dafür zahlen.
Ah, du meinst, das ist...
Ich hätte gerne einen Kinofilm für mein Geld und nicht eine Werbung.
Kritik habe ich gestern nämlich aufbekommen.
Ja.
Und ich habe da... Also auf einem anderen Level oder so war es eigentlich total keine Google-Werbung. Insofern hast du diesen Seitenstrang gesehen, wer der wahre Vorgesetzte von den allen war. Also, jetzt Spoilerwarnung.
Der Headphone-Typ oder?
Ja, richtig. Ja. Und das war ja eigentlich ein Asperger-Syndrom.
Ja, mei, aber das ist ja das Geek-Kultur, dass du
ja, mit Asperger aber das, super Geek bist. Das als Popkultur zu erzählen, finde ich einen gefährlichen Move und lässt auch diese ganze Google-Sache nicht im guten Licht dastehen. Also, ich habe letztens einen Vortrag gehört von einer Soziologin, die gemeint hat, so Sachen wie Big Bang Theory oder so, dass der Nerd zum Pop-Phänomen gemacht wird, hat vielleicht gar keine so guten Auswirkungen auf die Gesellschaft, weil sozial asoziales Verhalten, das heißt, dass man sich unfreundlich gegenüber anderen verwendet und sich nicht irgendwie mit der Gruppe auseinandersetzt, dass das als Role Model erzählt wird.
Also ich glaube, du kannst dich von solchen Hirngespinsten sehr günstig therapieren, indem du eine Station Straßenbahn fährst mit dem und einfach in Wien Straßenbahn fährst oder so. Da gibt es ja auch diese großen Werbungen im Kino übrigens, was man nicht in Wiener Straßenbahnen machen soll.
Die regt mich eigentlich auf, diese Werbung.
Ja, warum regt die dich auf? Also zur Erklärung, die Stadt Wien schaltet großflächig Kinowerbung und auch Internetwerbung und sogar Plakatwerbung, wo du so nasebohrende Typen siehst und dann Leuten, die zum Kebab essen, wo die Hälfte herausquillt aus dem Kebab. Dann gibt es irgendein Pärchen, das sich so Zungen küsst und so. Und dann steht dann drunter, machen sie, was sie wollen, aber bitte nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Genau. Genau.
Also man soll sich benehmen. Ich denke allein, dass eine Millionenstadt wie Wien es nötig hat, solche...
Hat es ja nicht nötig, deswegen rege ich mich auf wahrscheinlich.
Es hat es nicht nötig, du findest es selbstverständlich.
Nein, aber die Straßenbahnen und U-Bahnen, so wie ich sie erlebe, es gibt natürlich Stoßzeiten, sind vollkommen in Ordnung. Und diese Werbekampagne hat mich deswegen am falschen Fuß erwischt, weil ich es zum ersten Mal nicht auf diesen Videoleinwänden gesehen habe, sondern als Höreinspielung.
Echt?
Nämlich getarnt als offizielle Mitteilung der Wiener Linien. Und ich höre in der Früh meistens ja Podcast und dann höre ich nur bum 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 irgendwie und denke mir, okay, Ding, und dann nehme ich die Kopfhörer raus und dann kommt auf einmal Werbung. Sie haben mich gezwungen,
die Ohrstöpsel rausgenommen. 1984,
ja.
Brother is talking to you.
Wirklich, ja, also das deswegen wahrscheinlich. Tja.
Ja,
so viel zum Internship. Naja, du Internship, ich möchte den Film auch gar nicht verteidigen in Wirklichkeit, weil er bietet echt halt. Mir ist es halt um dieses Pop-Phänomen gegangen, dass diese Thematik überhaupt mal behandelt wird und wie das dann gezeigt wird.
Also ich finde, er hat einen extra Preis verdient, wie du schon letztes Mal gesagt hast, für die unauffällige Verwendung von Ubuntu und Open-Source-Software wie Vim in einem Mainstream-Kinofilm, allein dafür.
Das stimmt.
Wird auch ein Spezial-Oscar, aber sonst eine einzige gigantische Google-Werbung mit sehr dünner Story drumherum zum Verbrennen.
Natürlich, also der Google Campus wird einen mehr als positiven
Licht. Man muss auch sagen, Hut ab vor Google, die können nicht nur Anzeigen machen, die bringen auch mich Deppen dazu, dass ich noch zahle, dass ich mal die Werbung für sie anschaue.
Dann kann ich mir das anschauen, ich möchte zahlen.
Ist es wirklich mit Google oder von Google gemacht worden oder wer hat den Film eigentlich?
Der Vince Vogue. Kennst du diesen? Das ist so ein Schauspieler, der das produziert.
Okay.
Spielt dabei, genau. Also dieser Schauspieler hat das.
Aber es spielt in der Google-Zentrale, wo also alle cool sind und massiert werden und mehrmals der Satz fällt, oder einmal zumindest, Google ist die beliebteste Firma Amerikas und die Leute.
Also sehr in einem positiven Licht
gestellt. Ja, die
wobei wir als Europäer das auch natürlich kritisch lesen können, weil ein ganzes Sommer ein Praktikum, wo nichts gezahlt wird und sie lassen in Gruppen sie gegeneinander irgendwie in ein Ding antreten.
Ich glaube, das ist für Amis eh normal, oder?
Ja.
Naja,
ja. Ja, aber es fällt zum Beispiel kein einziges Mal das Wort Skype in diesem ganzen Movie, ne? Sondern die Hangouten.
Natürlich.
Das
nennt man doch das, oder? Dogfooding, oder? Ja, sie müssen immer dasselbe eigene Produkt
machen. Weil Skype ist die falsche Firma, ne?
Ja,
das nennt man so. Es kommt aber einmal das Wort Facebook vor.
Ich hänge auf.
Facebook.
Apropos zu Hangout, ist es dazu aufgefallen, dass diese komische Geschichte,
was ist also nicht komische,
von Google Talk.
Google Video
Chat. Google Talk heißt das Hangout, genau. Mhm.
Ja. Ich verwende das nicht so sukzessiv, ich gebe mir dazu weniger.
Ja, naja, also das Grund zugrunde liegende Protokoll ist es noch immer XMPP, eben nicht.
Ich glaube nicht mehr.
Du hast doch letztes Mal
gesehen, dass
das jetzt umgestellt
wird. Genau, also nein, es gab eben die Geschichte, das wurde auch groß in der Presse geschrieben, dass es nicht mehr möglich sein wird, in Zukunft mit externen Java-Accounts mit den anderen Leuten zu kommunizieren. Ist aber nicht so. Also ich habe diverse Kontakte, die
immer noch
Java-Accounts drinnen.
Du wirst es, ich denke mal, die ganzen zusätzlichen Features, die du jetzt dazu implementiert hast, nicht mehr nutzen
kannst. Hast du wahrscheinlich wenig Video-Chats.
Genau, also Video-Chats und die Sachen werden wahrscheinlich nicht funktionieren. Und was mir aufgefallen ist, es können Nachrichten auch verloren gehen.
Okay.
Also
Na, Video-Chat ist ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, momentan, weil nämlich bei Skype kannst du ja keine Gruppenchats machen. Du brauchst einen Skype-Pro-Account. Also Video-Gruppengespräche.
Aha, nur Sprachgruppen kannst du machen.
Du kannst also Konferenzgespräche kannst du nicht mit Video machen. Aha, wenn zwei Leute Video telefonieren und holen den dritten zurück, dann ist der ohne Bild.
Genau,
und das ist
schon im Arbeitskontext.
Bei Hangout geht das einfach.
Bei Hangout geht das und ich finde das Feature auch sehr nett, dass diese Erkennung, wer gerade spricht, ist immer gerade groß. Das heißt, es ist wie so ein automatisches System, das unten eine Leiste mit den kleinen Bildern und wer spricht, ist gerade in der Großaufnahme oder der Nächste und ich finde das.
Das stimmt, da haben sie sich was überlegt, irgendwie dieses ein bisschen aufzubrechen, also nicht nur so aufzulisten.
So das Format, sich mal kurz zu treffen, online was zu besprechen, wirklich mit Bild, ist da, finde ich, funktioniert halbwegs. Also ist was anderes, als wenn man sich nur über Skype zum Beispiel abredet.
Was mir nicht so irgendwie so aus einem technologisch, es ist halt schon ein ziemlicher Munch. Also wenn ich Gmail die Seite offen habe und links unten habe ich dann die ganze Liste, besonders die Liste ist jetzt auch voll mit meinem Google Plus Account teilweise. Mhm. Und ich wurde jetzt auch schon teilweise irgendwie so Leute, die sich vertipselt haben, die quatschen dann halt einen an. Es ist mal halt ein Mischmasch. Aber naja, so ist halt so.
Musst du mit User Scripts die Gmail Seite bereinigen und alles rauswerfen, was hier so ungefähr lebig
wird momentan.
Aber und Hangout ist ja auch als anderes perfekt, weil ich merke es nur auf meinem Rechner, dann plötzlich braucht der 100% CPU-Last.
Wirklich?
Ich sehe dieses Google Talk Plugin frisst gerade meine ganze Leistung weg und der Rechner sucht das der Lüfter hoch und zweimal schon abgestürzt. Also, keine Ahnung.
Ja,
das ist nicht das Geld von mir, aber ich habe es sehr nett gefunden. Also, so Videokonferenzen sind. Das ist eine nette Sache.
Wird ja spannend sein, also ein bisschen geht ja die Gerüchteküche für Android 4.4, ob sie vielleicht nicht das SMS-Konzept dann auch aufnehmen für Google Hangout. Ob sie nicht die SMS-App stanzen und da vielleicht die SMS integrieren
in diesen Hangout und so.
Aber das ist alles nur sehr, sehr bruderliche Gerüchteküche.
Die Messenger-App, also die normale SMS-App,
die ist so lieblos.
Genau, ich wollte gerade sagen, absolut ungepflegt, also ungepflegt in der Hinsicht, dass da kaum Commits reinkommen vom Code.
Ja.
Und ungepflegt und schmutzig.
Ja, früher hat man sich auch geregt, dass Menschen ungepflegt sind.
Ja.
Ungepflegter Code,
das ist schrecklich.
Aber nur, wenn du ein kommerzielles Produkt kaufst, also jetzt irgendwas Samsung oder sonstiges, da ist ja nicht diese App drauf. Die klatschen alle eigene Messaging-Apps drauf oder bohren die halt, polieren die auf. Aber die Original, die. Aber beim Nexus zum Beispiel hast du die drauf und die ist wirklich alles andere als schön. Du kannst
so krude,
kannst du nur eine andere installieren aus dem Market oder so, aber es deutet darauf hin, dass die an irgendwas anderes arbeiten oder da zumindest keinen Fokus hinlegen.
Das klingt nicht ganz unlogisch, das Gerücht. Mhm.
So.
Und,
ja.
Was ich noch sagen wollte, NSE ist allgegenwärtig nach wie vor. Es scheint in den Medien bis auf Heise immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Die ändern sich nicht, es ist nach wie vor genauso wie es war. Passt auf, Leute, verwendet weniger amerikanische Dienste. Verschlüsselt es richtig, verwendet dann auch Betriebssysteme, die eine Verschlüsselung mit dich zulassen.
Ja, versucht also unter Windows ist es sinnlos, neu zu erfinden.
Unter Windows ist es sinnlos zu verschlüsseln, weil die NSE die Keys hat. Ja? Und bei Apple sind Gerüchte, dass es dort genauso ist. Also man braucht gar keinen Hersteller
mehr.
Das ist eine Blackbox.
Und dann also gibt es auch Untersuchungen im Internet, bei Routern und so weiter. Die amerikanische Regierung prangert immer andere Staaten an, dass sie angeblich Backdoors in Hardware einbauen. Und da gibt es aber eine Untersuchung, dass eigentlich alle amerikanischen Hersteller Backdoors einbauen und nicht die anderen.
Ja. Ich meine, das, was da besprochen wird, ist ja alles nicht so richtig ernst. Das ist alles nur...
alles Taktik und Kalkül. Genauso wie es heißen, sie Hackangriff aus China und Hackangriffe sollen ein Kriegsgrund werden und dann später wird bekannt, dass sie eigentlich schon 2 Jahre vorher selber aktiv hacken und so Dinge. Also das ist eh alles, was man nicht ernst nehmen kann. Aber zum Thema Router, also auch, hat man auch die Möglichkeit, offene Firmware zu installieren. Man kann ja OpenWrt oder DDWrt installieren. Aber wenn man es macht, dann auch schauen hin und wieder mal, ob es Updates gibt und welche sich aktualisieren.
Sehr wichtig, gerade bei DDWRT genau. Hat es einen Fall gegeben, wo, wo das exploited
genau. worden ist. Da gibt es einen ganz, ganz bösen Bug, nämlich der ist, glaube ich, schon 2009 oder 11. Ist schon eigentlich recht alt, aber man findet immer noch sehr viele Geräte im Netz. Der war nämlich so krude, dass man einfach ein Kommando per HTTP hinten dazu schreiben konnte und das wurde mit Rootrechten auf dem Router ausgeführt.
Also, das ist schmerzhaft.
Wenn man dann nämlich mit so Suchmaschinen wie Shodan kann man ja direkt nach Geräten suchen. Und ich habe das wirklich nur so, weil ich es exemplarisch getestet und habe dann auf Anhieb aus 10, also aus 20, also Stichprobe mit Größe 20, war sicher ein oder zwei dabei, die noch so alte Firmware hatten.
Gerade bei der Routers-Firmware, die updatet man doch nicht. Und die DDWRT macht sie jetzt auch nicht irgendwie super gemütlich. Du musst dann halt dann doch das Image runterladen von der Webpage oder es benachrichtigt dich nicht, wenn neue Updates da sind. Also da muss man selber proaktiv sein.
Aber man muss selber proaktiv sein. Sonst geht es schnell an sich, aber habe ich das selber
nicht genommen. Ich habe heute zwei Stunden übrigens gehört über das Thema NSE und über die Geschichte der Kryptographie. Sehr interessant, seit längerem gibt es wieder eine Episode vom Podcast Alternativlos.
Genau,
das ist von Fefe und von Frank.
Genau, die haben zumindest den Anfang erst gehört.
Genau, und Frank Rieger, genau. Und total spannend, total interessant und ja, es ist halt der große Subtext, der da steht, ist halt alles wahr. Genau das Schlimmste, was man sich hat ausgemalt in dieser Richtung.
Die Tinfoils
hatten recht. Ja, die Tinfoils hatten recht. Ja.
Was Sie auch richtig ansprechen, ist, dass was eigentlich sich durch alle Jahrzehnte oder durch die ganze Geschichte zieht, ist, dass man immer die Wirkungsgrad der Verschlüsselung immer zu sehr überschätzt. Man hat jetzt ein neues System und ich habe jetzt einen neuen tollen Computer und ich habe jetzt eine tolle Sache und verschlüssele und jetzt mache ich da einen 2000-Bit-Key und so weiter. Und dann bin ich mir selber sehr sicher, dass jetzt meine Sachen gut abverschlüsseln. Und ich verwende Linux und kompiliere alles selber. Ja. Und dann ist irgendeine kleine Stelle, die mein ganzes System schwach macht. Ja, zum Beispiel ein Zufallszahlengenerator oder irgendwas. Ja. Und das ist es, dass man sich sehr leicht viel zu sicher fühlt und eigentlich immer skeptisch bleiben sollte und schauen, jedes System hat Schwachstellen.
Naja, das ist eingebaut. Ne? Zum Beispiel in Microsoft-Betriebssystemen ist es seit 2009, glaube ich, drin, ein Upgrade des Mikrocontrollers. Ne? Das heißt, Microsoft kann ohne den Wissen den Mikrocode des Mikrocontrollers ändern. Ja? Das wurde bis jetzt 29 Mal, glaube ich, verwendet. Intel sagt natürlich nur für Hardware-Bugs. Aber die Leute, die diesen Artikel geschrieben haben, den kann man auch im Heisel lesen, behaupten, dass natürlich die NSA auch die Keys hat, Mikrocode zu ändern.
Das heißt, die ändern wirklich Code auf deinem Mainboard irgendwo in einem Controller oder was ist?
Ja, es ist so, ein Mikrocontroller, den programmiert man normal ja in Assembler, ja. Und nicht in C oder in Python oder irgendwas, ja. Sondern in Maschinensprache nennt man das. Ja. Diese Maschinensprache wurde früher wirklich in Hardware gegossen und der Chip hat sie abgearbeitet.
Also, und heute
dann wurden die Befehle aber zu groß und im Prinzip gibt es heute nur mehr RISC-Chips, ja, also reduzierten Instruktionen, aber die x86-Prozessoren bis auch rauf sind ja CISC. Ja. Damit man da kompatibel bleibt, macht man einen Microcode, nennt man das. Das heißt, eigentlich ist dazwischen wieder ein Interpreter in der CPU drin.
Also es ist in der CPU, was du
abtrennst? Ja, da ist ein Mikroraum. Und in diesem Mikroraum sind es Befehle drinnen, wie du jetzt diese CISC-Befehle in RISC-Befehle umwandeln kannst.
Ja, das heißt, wenn
das
man
ist Standard, das haben alle großen CPUs.
Okay, okay. Also einfach so
du hast mehrere Befehlsätze, die du dann ansprechen kannst, sozusagen.
Aber das heißt, man kann in der CPU was
CISC. Ja, du hast zum Beispiel den Befehl ADD drin für Add, Register X mit Y. Wir
haben heute schon mal das Thema nämlich gestartet.
Es gibt dann komplexere Befehle da drinnen, die werden nicht in Hardware gegossen, sondern werden dann durch Abarbeiten von 5 Mikrocodes, das ist dann dieser Befehl.
Und die kann man aktualisieren.
Das ist in einem Mikroraum drin und das ist jetzt natürlich ein Mikroflash heutzutage, ja, das du natürlich umhängen kannst.
Das ist eigentlich.
Das haben die Hersteller eigentlich eingebaut, um Bugfixes zu machen, was ja auch schon mal nötig war.
Der Pentium-Bug, den man erinnern kann.
Es gibt viele Bugs, die kann man ja nachlesen, wie das geändert wird.
Älteren Hörer.
Aber man kann auch durch jeden Computer hacken. Ja? Und so, dass du es nie merkst.
Dazu
und es gibt eben Gerüchte, dass die NSA das auch aktiv betreibt.
man diese Keys von Microsoft erzwingen kann. Nicht nur dir ist, auch wenn es nicht über den Mikrocodes rennt, aber dir Software unterjubeln kann, mit dem sie dann Zugriff auf deinen Rechner in der untersten Ebene hat.
Mhm. Also das ist eigentlich eine Ebene, wo man schon wirklich fast an der Hardware ist und wenn man dort Charge-Code einschleusen kann. So. Zum Thema passend auch, was ja auch immer bis jetzt kaum von Bedeutung war, oder zumindest man nicht viel gehört hat, aber offenbar sehr viel möglich ist, ist auch BIOS-Malware, die mittlerweile schon sehr, sehr komplexe Features auch haben kann. Und
hat jetzt auch mit EFI wahrscheinlich.
Ja, mit EFI öffnet neue Welten.
Also das ist ja komplett
positiv wie negativ.
Ein neues Match, ja.
Und da, ich meine, da kannst du schon Netzwerkcode bauen, also mit EFI kannst du schon diese Wii-Verbindungen aufbauen
und aufstellen. Ja, und die Realität ist noch viel schlimmer, als du sie schilderst.
Ja,
nimm Linux her, ne? Du hast da tausende Firmware, die nachgeladen werden, die nicht frei sind.
Ja.
Und die werden beim Einschalten des PCs, gibt der Kernel der Hardware, die Firmware. Und es ist nachgewiesen, dass sowohl auf Betreiben der Amerikaner von Netzwerkkarten über CD-ROM-Laufwerke so ziemlich alles gehackt wird.
Man, das sind
das ja, ist so schlimm. Ja?
Das sind ja Dinge, die jetzt nicht jetzt für das große Virus oder Botnetz, der in der Durchschnitts-Malware-Programmierer heute verwendet, sondern das sind halt Dinge, an die man nur mit sehr viel Aufwand oder sehr viel Wissen oder Macht herankommt und das sind halt die Dienste, nutzen diese Sachen.
Ja, und also ich bin jetzt kein großer Experte drauf, sondern ich habe einfach gesucht im Heise nach NSE und Hardware. Ja? Und plötzlich stößt du sogar bei Heise auf 5 deutsche Artikel, wo das genau beschrieben wird. Nur keiner liest es wahrscheinlich. Ja? Oder nicht. Oder es wird irgendwie geschaut, dass zwar vielleicht Leute lesen, aber dass nicht viel Wind drüber gemacht wird. Weil da muss man Heise wirklich zugute halten. Die veröffentlichen sowas noch. Macht das ein Standard in Österreich? Ja? Die schreiben nur noch die 0815 Artikel. Oder macht das irgendein österreichisches Medium? Macht es ein anderes Medium. Also so viele kritische Artikel wie auf Heise findet man momentan selten.
Heise ist auch kein österreichisches Medium, muss dazu sagen.
Ja genau, Heise ist kein österreichisches Medium, aber ich habe auch kein englisches Medium gefunden, wenn du danach suchst, ja, im Internet nach solchen Hacks. Ja. Du findest einzelne Artikel, aber so umfangreich wie dort findet man selten. Es ist zwar nicht hochtechnisch, aber es ist beschrieben. Und wenn man dann danach sucht, findet man dann noch nähere Einzelheiten. Ja. Die haben sie auch irgendwo her.
So ein Hoch auf Heise.
Und dort wird auch beschrieben, dass amerikanische Firmen Hardware entwickeln, die man eben durch die NSA hacken kann, absichtlich. Die werden dann in China produziert und dann in die amerikanischen Router eingebaut, die dir wieder die amerikanischen Firmen verkaufen.
Das heißt, unter Umständen hast du dann per Design einmal eine amerikanische Hintertür, dann die Chinesen bauen eine chinesische Hintertür dazu.
Ja. Na Moment, ja. Ich weiß nicht von wo. In Heise wird angedeutet, dass dieses Problem untersucht wurde und damals keine chinesischen Hacks gefunden worden sind, sondern nur amerikanische.
Okay.
Die sind zwar in China produziert worden, aber ausschließlich im Auftrag der Firma X und die Firma X war eine amerikanische Firma, keine chinesische.
Okay.
Und Amerika sagt dann, wer das immer in Amerika ist, ja, die Chinesen hacken unsere Hardware.
Ja.
Als Marketing-Spruch. Ne?
Wir haben ja schon angesprochen, ob sich die Amerikaner dann nicht, also die USA, nicht mehr, den eigentlich nicht irgendwann wirtschaftlich ins Knie schießen, weil das ist ja mittlerweile schon ein also es könnte ja irgendwann mal ein Entscheidungskriterium werden, wenn du die Wahl hast, zwischen einem Hersteller aus, keine Ahnung.
Der Service jetzt gerade, was wir schon besprochen haben, was alles in die Cloud, haben sie uns reingehetzt, aber wenn das bei amerikanischen Firmen dann diese Services angeboten werden, dann das Vertrauen.
Also, das erklärt auch einige Gründe. Ja. Wenn man dann mehr Sachen liest, was in China passiert, dann sieht man, dass komischerweise auf allen chinesischen Regierungscomputern und wichtigen Computern und auch auf sehr vielen Hardware, die in China läuft, warum setzen sie ihre eigene CPU dort ein, die zu x86 kompatibel ist, ja, die ganze Serie. Es ist sowas wie AMD und Intel, nur eine chinesische CPU, die genau das gleiche tut. Da gibt es 3 verschiedene Varianten dieser CPU, die extrem leistungsfähig sind. Und da findet man auch Papers drüber und auch auf Heise Artikel, dass China ihre eigene CPU in ihre eigenen wichtigen strategischen Computern einsetzt. Und ich habe mir gefragt, warum? Ich habe immer geglaubt, ja, weil es vielleicht das Wissen wollen, wie man sowas baut und Technologie beherrschen wollen. Na, sie wollen keine gehackten CPUs kaufen. Ist meine persönliche Meinung jetzt, ja, durch das, was ich gelesen habe. Was mir erst jetzt klar ist, weil wenn ihr diese Artikel schaut, wann sich CPUs angefangen wurden zu entwickeln, dann ist es schon über 10 Jahre her, wie die angefangen haben. Das heißt, die haben wahrscheinlich damals schon Hinweise gehabt, dass das passiert. Nur keiner schlägt dem anderen ein Auge aus, ja, würde ich einmal sagen. Und das ist dann sehr interessant, wie man dann die Bausteine versucht zusammenzusetzen. Da kommen wahrscheinlich wieder einige, ja, Verschwörungstheorie oder so. Es ist viel schlimmer. Wie wir jetzt gesehen haben. Ne? Und das erklärt man ja, warum bauen sie eigene Hardware, natürlich aus militärischen Gründen und nicht gehackt werden zu können, um natürlich die Technologie auch zu haben.
Die Hoheit über die eigene Technologie.
Ja, es ist auch schlimm.
Meine Hardware macht das, was
ich das heißt, ja, genau. Ich meine, denk an Österreich, wenn jetzt was passiert, wir haben keine Socken und Unterhosen mehr. Ja? Warum? Weil wir keine Firmen mehr haben, die das produzieren. Wenn das Schiff nicht mehr fährt, ja? Also, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ein Gleichnis, aber es ist auch real so. Wir verlieren die Fähigkeiten, gewisse Dinge in Europa zu produzieren.
Aber mit der
und beherrschen auch die Technologie nicht mehr.
Das stimmt schon, aber ja? Vor allem so Dinge wie Elektronik ist in einem Bereich vorgedrungen, da sind nur sehr wenige auf der Welt, die ist in, also wenige Länder haben Firmen, die eigene CPUs designen und bauen können. Mhm.
Also das würde ich nicht sagen, ja. Du kannst selber eine CPU designen und bauen, ja, wenn du möchtest. Das ist nicht so kompliziert. Ja, es ist sehr kompliziert, sehr hochleistungsfähige, stromsparende CPUs zu bauen. Aber eine CPU zu bauen,
marktfähig. Also
wie ein 65.000 86er,
das schaffen
jeder schon.
Ja. Aber ich finde, das wäre ein Punkt, der für offene Hardware spricht, weil das ist momentan überhaupt kein Thema. Kommerzielles offene Hardware.
Und dabei wäre ich überhaupt glücklich, ja. Irgendwie. Also Kind bei einem offenen Phone, das wäre mal ein Traum, wenn es solche Hardware geben würde. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, wie offen ist eigentlich, wenn man jetzt für technisch nicht so bewanderte Hörer spricht, Raspberry Pi. Wie sicher kann man sich da sein?
Ja, das ist auch eine komische Sache, ne? Weil die Hardware ist ja nicht frei. Mhm. Also die CPU ist sehr reglementiert, dieser Hersteller spricht gegen Offenheit, die sie da verwenden bei der CPU.
Okay.
Die geben das auch nicht frei. Also es ist keine offene Hardware-Plattform. Es ist nur eine offene Software-Plattform.
Sie ist nur leicht so, also sie ist offen für Bastelprojekte, also sie haben es gut dokumentiert, aber wie sie intern funktioniert, ist nicht offengelegt.
Das gibt auf der Hersteller nichts mehr. Ne? Sie haben da eine CPU gewählt, die eben nicht.
Der Hersteller ist dann in dem Fall die Raspberry Pi Foundation.
Nein, die CPU-Hersteller meine ich.
Die CPU, also dort, wo sie es einkaufen.
Okay. Mhm. Ich habe den Namen jetzt, fällt mir nicht ein, aber wer den Namen kennt, weiß, dort musst du 1000 NDAs unterschreiben. Warum sie diese CPU genommen haben, weiß ich nicht. Ja. Mhm.
Gibt es eine offene Alternative von
so einer CPU in dieser Klasse? Es gibt viele ARM-CPUs in dieser Klasse, die frei zugänglich sind.
Ist das Arduino-Board total frei? Oder?
Das ist ziemlich frei, ja.
Da gibt es ja sehr viele kompatible Nachbarn. Ich weiß nicht, ich habe es nur vermutet, dass es oft.
Ja, man muss immer unterscheiden. Ja. Ist die Hardware frei oder ist die Software frei oder ist die CPU frei? Ja.
Mhm. Weil
diese Schicht muss man unterscheiden und es gibt ganz wenige Projekte, wo alles frei ist, wo du auch die CPU nachbauen darfst. Weil Mikrocode kann man auch schützen. Maschinencode kannst du auch schützen.
Ich habe eine kleine Meldung noch zum Thema gehackt werden und sich dagegen schützen. Also wenn man den Spiegel von dieser Woche liest, da ist dieser deutsche Bischof drauf auf der Titelseite. Und da ist ein netter Artikel drin über einen Journalisten, der ist zu seiner Sicherheitsfirma gegangen und hat ihnen gesagt, also hackt's mich und macht's mich fertig und ich versuche mich dagegen zu wehren. Und er schreibt dann einen Spiegelartikel drüber. Und das hat er halt gemacht und war dann sehr entsetzt. Also er hat null Chancen gehabt. Die haben sein Bankkonto gekapert und seinen Facebook-Account, haben erklärt, dass er schwul ist, haben seinem Chef eine E-Mail geschrieben, dass er kündigt und so. Also haben ihn nach allen Regeln der Kunst sein ziviles Leben ruiniert. Und nachher ist er zu ihnen gegangen und hat gefragt, ja, wie kann er sich dagegen schützen und so, weil er dann versucht, bei Facebook anzurufen, um zu erklären, dass sein Facebook-Account nicht mehr ihm gehört und Facebook hat keine Telefonnummer und das Passwort war geändert, also er hat auch bei Facebook niemandem mehr erzählen können, dass das gar nicht mehr er ist.
Er hat sich dieser Erfahrung voll ausgesetzt. Ja.
Und also, was haben die Hacker gemacht? Sie haben ein Virus auf sein Handy geladen und auf seinen Computer, glaube ich, oder einen Trojaner halt. Und dann beschreibt er halt, dass es diese Trojaner oder Ausspäh-Kits, dass das halt eine eigene Industrie ist, dass du das fix und fertig kaufen kannst, wenn du jetzt deinen Ehepartner oder Kind oder Schüler oder Mitarbeiter ausspionieren willst und so. Und das gibt es halt fix fertig. Und dann haben ihm die Hacker gesagt, ja, was kann er machen? Und das ist sehr interessant, dafür, dass Spiegel ja sehr Mainstream-Zeitschrift ist, war dann die Conclusio, ja, du solltest Linux verwenden und nicht Windows und du solltest nicht Online-Banking machen, sondern halt so mit Papier. Und er hat dann halt gemeint, ja, das ist furchtbar kompliziert und also Linux ist jetzt sozusagen dasselbe wie Analog-Zeitalter. Also für ihn war die Conclusio, das ist sehr schrecklich und man kann eh nichts dagegen tun. Aber immerhin war das erste Mal, dass ich jetzt das in einem Mainstream-Artikel gelesen habe, der jetzt nicht ein heißes Produkt war, wo steht, ja, wenn du dich schützen willst, hilft echt nur Linux. Ne?
Also freies Betriebssystem. Wie wir vorher schon gesagt haben, Linux ist keine Garantie und mit
diesen Linien-Treibern
noch nicht.
Aber es ist mal eine Voraussetzung.
Es ist ja das Gegenteil von falsch, nicht das komplett Richtige. Man muss das realistisch sehen und ich sehe halt Grenzen des Vertrauens und ich vertraue halt in der Community dann doch mehr als eine amerikanische Firma, die ein Produkt entwickelt oder irgendeine Firma, die ein Produkt entwickelt. Weil das eine komplette es passiert was, es ist auch schon passiert und es wurde Code eingeschleust, aber trotzdem hast du da wenigstens noch zumindest eine kleine Chance, dass die Community drauf schaut und solche Sachen entdeckt.
Ja, es ist auch eine kommerzielle Sache. Ich meine, man muss auch immer dran denken, was will ein Konzern, wozu ist ein Konzern da? Oder über eine Firma, was hat eine Firma für einen Berechtigungsgrund? Der einzige Grund einer Firma ist, Geld zu verdienen. Ne?
Ich muss widersprechen, ich bin auch eine Firma, ich möchte Spaß haben auch.
Natürlich, das ist ein Grund B. Ja,
und, aber und
Grund
A ist Geld. Ja, apropos zu Google, ja, die arbeiten dort nicht fürs Geld verdienen, sondern die verbessern dort nur die Welt.
Also ich meine, das hat auch den Grund, wenn eine Firma kein Geld mehr verdient, sperrt sie zu. Ja? Also du bist eine verstaatlichte Firma, ja? Oder eine italienische Firma, die dann gerettet wird und wieder nicht und verstaatlicht und privatisiert und so. Ne? Kleiner. Die letzten Mediengerichte. Und ja. Ja, das ist ein
Licht. Sie haben nicht dein Interesse im Herzen, sondern ihr eigenes.
Naja, es ist wirtschaftlich, Sicherheit kostet Geld. Mhm. Ja. Jetzt ist natürlich auch so da, dass gewisse Firmen Interesse haben, Software zu schreiben und dem Betriebssystem nachzuliefern, um Geld zu verdienen. Ja, diese ganzen Virenscanner und so. Mhm. Und ja, das ist immer eine zwielichtige Sache. Also Microsoft, sind die interessiert, das Betriebssystem sicher zu machen? Das ist eine Frage an die Leute hier im
Weltnetz. Andererseits, das kann ja vielleicht, wenn angesichts des NSE-Skandals irgendwie, könnte man ja auch die Gegenvision aufstellen, so wie dieser E-Mail-Anbieter, den es ja gegeben hat, der zugesperrt hat.
Der von Snowden, oder?
Weißt du, nicht sein Circling Red.
Ich weiß nicht, wie der Name war von dem Anbieter.
Die, was halt dann zugesperrt haben, nachdem sie sich so lange wie möglich gewehrt haben.
Genau.
Und die unter Strafandrohung, wenn er darüber spricht.
Ja, genau, und der den Schlüssel dann ausgedruckt hat auf 4 Punkte irgendwie auf einen.
Die NSE, also sie haben.
Es war eigentlich eine sympathische Geschichte. Es könnte vielleicht auch mal ein Asset sein für Firmen, da Integrität zu beweisen. Aber es ist halt, ist ein schwieriges Feld, weil man muss sich dann als Firma dann halt.
Ich glaube, das ist schon ganz schwierig, dass du als Firma nicht Integrität beweist, sondern maximal als Person. Weil ich glaube, der die Entscheidung getroffen hat, jetzt bei dieser Firma sozusagen ökonomischen Selbstmord zu begehen. Das war kein Komitee, weil ein Komitee, speziell ein Komitee, das jetzt Aktionären verpflichtet ist, wird nie so entscheiden. Ja. Das war wahrscheinlich,
es gibt ein strukturelles Problem,
weil der noch sich selber gehört hat und nicht seinen
Investoren. Genau, das war eine.
Und dadurch kann er überhaupt so eine Entscheidung noch fällen. Ein Komitee kann so eine Entscheidung nicht fällen.
Wie du sagst,
das kann schon sein, wenn das Geschäftskonzept, wenn das Geschäftsmodell das voraussetzt, integer zu sein in dieser Beziehung.
Dann müsste sich so entscheiden, weil keine Aktionärsstruktur, die darauf Wert legt, dass du integer bist, mehr als dass du Dividenden abwirfst.
So was lässt sich leicht sagen, aber kann ich jetzt auch kein Gegenbeispiel führen. Ich meine nur, wenn das dann prinzipiell möglich wäre, also ich sage ja nicht, dass es so ist, aber
es Nein, ich gebe da schon recht, es ist auch in Integrität ein Wert und so, aber ich glaube, den hast eher bei Kleinunternehmen, Einzelunternehmen und vielleicht noch bei Familienunternehmen.
Du meinst, ab einer gewissen Größe ist das einfach kein.
Nein, ab einer gewissen Anonymität der Eigentümer. Mhm. Wenn der, dem du gehörst, eine anonyme Masse von Aktionären ist, dann hat die kein großes Interesse, dass der Ruf da jetzt gut ist oder so. Ne? Also die denkt nicht
langfristig. Also schon, wenn es ein
Wenn du jetzt eine Firma bist und du bist mein stiller Teilhaber, ne? Und ich bin nur dir verpflichtet und mir selber, dann können wir noch sagen, okay, wir wollen in 20 Jahren auch noch ein Business machen. Uns ist die Integrität jetzt mehr wert, als dass wir nächstes Jahr einen Gewinn machen. Aber sobald du jetzt einen Vorstand hast mit einem Aufsichtsrat, glaube ich, haut dieses Konzept nicht mehr hin.
Es war auf jeden Fall vorbildlich und es war schön, dass es sowas noch gibt eigentlich. Weil das Geschichte war, auch dass es jetzt nachher veröffentlicht hat, ist, glaube ich, auch in irgendeiner Weise genau ein Bruch der Auflagen oder irgendwie so kreativ umgangen, weil er dürfte ja gar nicht darüber erzählen. Und ich glaube, er selber hat auch nicht darüber erzählt, dass irgendwie anders geleakt, diese Story. Und das
über WikiLeaks.
Auf jeden Fall, dass sich wirklich bis zum. Vor allem, der hat ja auch dann nicht sich geweigert, einfach auf Stur gestellt, na, mache ich nicht, sondern er hat wirklich versucht, konstruktiv zusammenzuarbeiten und sagt, okay, Verbrechensbekämpfung muss sein,
ich helfe euch, den einen zu schnappen und na, wir wollen den Master Key. Mhm. Na, ich helfe euch, den einen da das abzuhören oder die Nachrichten zu dekodieren und so weiter. Und nein, das wollen wir nicht. Sie wollten seine Hilfe auch nicht. Sie wollten einfach selbst den Master Key, um alle Sachen zu schlüsseln. Und er hätte damit alle seine Benutzer verraten, nicht nur einen. Mhm. Weil wenn es also zur Strafung als einzigen, was ist gesamte Userbasis, und das hat einfach nichts selber, also war für ihn nicht tragbar und hat auch deswegen so gehandelt. Er hat den Key zwar ausgeliefert dann, wie er gesagt hat, dass der auf diesem Blatt Papier, oder alle Keys, glaube ich, das waren ja tausende Seiten Papier und so, irgendwo einer war der Richtige halt. Und nachdem er es dann halt wirklich musste, hat er dann einfach zugedreht vorher. Mhm.
Sehr löblich. Mhm. Ja. Vielleicht ist es eine Chance, auch für Europa mal endlich mal aufzuholen, weil wir sind ja eigentlich IT-mäßig Steinzeit, Bronzezeit irgendwo in der Gegend. Ne? Ja, die anderen haben schon Lithium-Technologie, das habe ich gehört. Und wenn man sich anschaut, das Internet, wem gehört es?
Wo steht der Root-Server?
Wo stehen die Root-Server? Nicht nur Root-Server, wo sind alle Dienste, die jeder benutzt?
Und vor allem, das muss man, ich glaube, das ist wirklich sehr viel schlimmer. Wo kommen die innovativen Firmen her oder wo sind die, die wirklich jetzt das neue Facebook machen, die neuen coolen Apps? Wo wird sozusagen, wo entsteht das neue Google? Höchstwahrscheinlich nicht in Europa, sondern höchstwahrscheinlich immer noch in Amerika.
Achso, ich habe mir gedacht, unser tolles Bildungssystem fördert
sich. Vor kurzem war ich noch ein heftig österreichisch, aber es wurde leider auch nicht sehr sympathisch von Axel Springer.
Ja, ich schäme mich selber. Also, na gut. Rückgriff, es gibt ja Seeneu, diese App, von der ich erzählt habe, von der Game City. Mhm. Also es gibt schon innovative Firmen auch in Österreich, aber ich glaube trotzdem.
Eine kurze Anekdote, eine kurze Meldung gehört in Ö1, war eine Sendung über die spanische Arbeitslosigkeit, die natürlich leider wieder mal die Leute trifft und nicht die, die es verschuldet haben. Mhm. Und da beginnt jetzt schön langsam wieder ein IT-Markt sich zu entwickeln, für Softwareentwicklung und so Sachen. Weil natürlich der Markt zusammengebrochen ist dort, jeder arbeitet um einen Hungerlohn. Ne? Und jetzt fahren da dann ausgebildete Leute, die Doktor, Magister, Ingenieur, weiß ich nicht, wie das heißt, MSc, MS irgendwas, wie das so heißt,
ausgebildete,
ja. Die halt eine Ausbildung haben auf diesem Gebiet, ihre Titel rauszustreichen aus Bewerbungen, weil dann ihre Chance steigt, genommen zu werden.
Ja. Moment, das heißt, wenn du dich downgradest sozusagen, intellektuell, hast du eher einen Job, als wenn
du... Ja, die nehmen nur downgradete
Leute. Aus der Motivation, du bist wahrscheinlich dann leistbarer für die Firma.
Du bist erpressbarer, leistbarer, ja, und sie fangen an mit einem ganz niedrigen Lohnniveau
Software zu entwickeln. Überhaupt einen Job haben.
Ja. Mhm. Nein, es gibt dort Millionen von Arbeitslosen. Mhm. Ja. Und sie sagen, wer will beginnen, es engagieren sich ganz viele Leute, einen Job zu kriegen. Du hast 100 Bewerber, wen nimmst, der es genauso gut kann, der es sich selber beigebracht hat. Und der nicht Doktor, Ingenieur oder irgendwas ist. Ja.
Spricht nicht fürs klassische Bildungssystem.
Naja, das ist dort Realität. Ja. Mhm. Und so agieren die Firmen jetzt dort. Und da war ein eigener Ö1-Bericht im Radio vorige Woche, wo das halt geschildert wird. Ne. Also es war erschreckend. Und dann heißt es immer bei uns, ja, wir brauchen mehr studierte Leute.
Schmecks.
Wir brauchen mehr echte Arbeit, ja. Und nicht virtuelle Welten aufbauen und mit virtuellen Jobs, mit virtuellen Betreuern, mit virtuellen und so weiter. Ne? Sondern irgendwie, ja, wie schraube ich jetzt die Schraube in meinen Computer rein? Ich meine, das wäre sinnvoller. Ne?
So, ja, sicherlich. Ganz kurz noch zu dem Thema Arbeit, hat der Fefe auch angekündigt, dass die Constanze Kurz und der Frank Rieger, glaube ich, haben jetzt ein Buch veröffentlicht vor kurzem.
Die Datenfresser, also, oder? Nein, aber das ist schon länger.
Nein, das ist ganz aktuell, ist dieser Tage. Ich habe es noch nicht gelesen, nur jetzt nur das vom Fefe gehört, dass es darum geht, unsere Arbeitswelt und wie wir unsere Arbeit eigentlich durch Automatisierung immer weiter wegrationalisieren. Und sie haben jetzt quasi so Exkursionen gemacht, so vom Bauernhof, diverse Fabriken besucht und zum Beispiel, wie viele Leute bewirtschaften heute 1000 Hektar Grund oder wie viele Leute sind, wie viele Vollzeitkräfte gibt es, um 2000 Kühe zu betreuen und so. Und wie geht es eigentlich erschreckend wenig, was das ist. Da sitzen drei Leute und das andere ist automatisch zum Beispiel. Keine Ahnung, ist vielleicht auch ein interessanter Buch-Tipp. Mhm. Weiß ich jetzt also nicht, wie es heißt, müsste man googeln.
Ich meine, Sendung war auch ein interessanter Satz, oder in einer anderen Sendung wahrscheinlich. Da geht es um das Bildungssystem auch, und es ist gestanden, dass so eine große Aussage war da, dort, es stimmt in dem Bildungssystem irgendwas nicht, weil die klugsten Köpfe ruinieren unseren Planeten. Das kann ja nicht...
Wir schaffen uns selber ab, sozusagen.
Nicht wir, und die Glücksköpfe, die wir herausbringen, ja, treiben die Welt am Rande, zum Rande des Ruins. Ja. Das kann ja nicht Sinn und Zweck des Lebens sein, sich zu zerstören. Ja. Nehme ich ja mal an.
Ja.
Man weiß nie, wie diese Simulation Erde funktioniert. Ja?
Das ist mal aber
stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich dann in den anderen Sendungen gehört, dass man es natürlich auch umdrehen kann. Zum Beispiel, ich meine, ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber da gibt es in Österreich einen Schokoladenerzeuger.
Sotter.
Sotter, ja. Der wurde halt groß und dann hat er sich irgendwann Gedanken gemacht, wo kommt das Zeug her, was ich da verarbeite. Ja? Ist dann hingeflogen, nachdem er das Geld hatte und da wirklich mitzuwirken und hat angefangen mit dem Gedanken, ich möchte die Qualität meiner Schokolade erhöhen und auch die Kette, die dahinter hängt, zu verbessern. Ja. Aber jetzt nicht nach reinen gewinnorientierten Verfahren, sondern weltverbessernd. Ja. Mhm. Das heißt, er hat Qualität verbessernd und weltverbessernd betrachtet. Ja. Das heißt, er ist hingefahren zu den Bauern, die das anbauen, hat ihn dann hat einen eigenen Container entwickelt, um das Leben denen leichter zu machen, die Schokolade, Rohstoffe heil nach Europa zu bringen, weil ein Großteil ist ihm verdorben, wie es angekommen ist, was normal ist, angeblich. Und er hat angefangen, Infrastrukturen aufzubauen, damit das nicht mehr passiert, und hat auch den Bauern mehr gezahlt. Ja, die stellen jetzt wieder mehr Leute ein, und alle sind glücklicher, und das ist aber denen sein Ziel auch.
Ja, es gibt, also heutzutage ist es ja auch ein Asset irgendwie, sich gut zu benehmen als Firma. Labels wie Fairtrade und solche Sachen, es entspricht auch dem Zeitgeist. Es gibt diese Tendenzen. Man kann es jetzt immer irgendwie runtersprechen und sagen, okay, wir machen das, weil es sich so gehört irgendwie, und in Wirklichkeit ist trotzdem die böse
Konzeption. Das wäre ja schon der Siegeszug sozusagen. Aber das, wenn du sagst, dass Mainstream ist oder ethischer Standard, genau, dass der höher ist als noch vor 20 Jahren, das wäre ja schon extrem gut.
Da haben auch irrsinnig gut gefallen, eine Dokumentation im Adrian, ich schon davon erzählt habe, über die Wirtschaftsentwicklungshilfe von China in Afrika. Habe ich, glaube ich, schon erwähnt.
Also sag nochmal.
Da gibt es in Nairobi und in diesen Städten Leute, die wollen weg, ja, weil es dort nichts gibt. Die wollen ein besseres Leben und dann versuchen es halt in andere Länder zu kommen. Da gibt es eben dann Leute, die versuchen über Schlepperbanden nach Europa zu kommen, weil es so toll sein soll. Das hat er auch gehört, das wollte er machen. Und dann hat ihm aber ein Freund erzählt, da gibt es was Besseres, geh nach China. Ne? Ja, warum nach China? Dann hat er Kontakt aufgenommen zu Leuten, die er gehört hat, die dort sind. Und die haben dann gemeint, er soll einfach auf die chinesische Botschaft gehen und soll sich ein Visum holen. Er hat gemeint, das ist wahrscheinlich unmöglich, weil er wusste jetzt, wie er offiziell nach Europa kommt, dass das nicht geht. Und er hat gemeint, da komme ich auch nicht hin. Ne? Ging auf die Botschaft und der hat noch gemeint, ja, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, aber wenn sie $25 zahlen, kriegen sie das morgen, und mit $50 kriegen sie das übermorgen, das Visum. Wann wollen sie es haben? Hat er gemeint, morgen, ne? Entschuldigung, übermorgen, also umgekehrt, ne? Also weniger Geld dauert es länger, mehr Geld geht es kürzer. Dann ist er nach China gereist und wurde schon empfangen, bekam sogar Schulungen, wie er eine Firma zu gründen hat. Der Clou an der Sache ist, das sind auch keine, wie sagt man da, die Chinesen schenken ihm natürlich auch nichts, ja, die haben natürlich ein wirtschaftliches Interesse, die wollen Fuß fassen in Afrika, was machen sie? Sie laden Leute in ihr Land ein, gründen in China eine Firma, das kann man dort um $100 machen, kriegt dort eine Ausbildung und Kontakte, was er dort wie produzieren, vermarkten, verkaufen kann, und geht dann wieder zurück oder muss auch zurückgehen nach einiger Zeit
mit dem Wissen
und hat seine Firma aber in China noch, ja, und gründet eine Tochterfirma in Afrika.
Oder produziert in China
und hat eine Vertriebsfirma in Afrika, in seinem Land, wo er herkommt, in dem Dorf, wo er herkommt, und in der Stadt, wo er sich niederlassen möchte. Das hat er auch gemacht, hat jetzt schon mehrere Leute, die bei ihm arbeiten in Nairobi, wo er wohnt. Und das ist kein Einzelfall, das ist chinesische Wirtschaftshilfe, natürlich nicht uneigennützig, was ja okay ist, ne? Und die bauen dadurch natürlich auch eine Infrastruktur in dem Land auf. Und schaffen neue Exportmärkte. Nicht nur einen Ruf, sondern gehen das Problem eigentlich wirtschaftlich an, kann man sagen. Ja, was machen wir? Wir machen Konferenz, bauen höhere Zäune, setzen Drohnen ein, um die Leute noch schneller abzuwimmeln oder keine Ahnung, aus dem Wasser zu fischen. Und dann war auch noch eine interessante Person aus Südafrika, ein weißhäutiger, weiß ich nicht, sehr mächtiger Mensch dort. Der hat gemeint, dass das Europa irgendwie falsch angeht. Er hat es natürlich nur wirtschaftlich gesehen. Er hat gemeint, warum Europa, er versteht das nicht, warum Europa nicht die Arbeitskräfte nutzt. Ob er das jetzt menschlich oder unmenschlich als Sklaven ansieht, weiß ich nicht. Ja? Mhm. Aber ich sehe das auch so. Ja? Ich meine, es kommen tausende Leute her, Millionen Leute her nach Europa. Was machen wir? Wir sperren es ein, halt, ihr dürft es nicht arbeiten und müsst warten x Jahre, wo wir euch durchfüttern. Da dürft ihr aber nichts tun, außer erstarrt stehen, ja, bis wir sagen ja oder nein. Ja? Und bei 80% werden wir nein sagen, das wissen wir ja schon. Ne? Und er sagt, das ist ja eigentlich ein Humbug. Meiner Meinung nach müssen wir denen eine Ausbildung geben, was auch immer jetzt gerade benötigt wird, ob es ein Pfleger ist oder weiß ich was, das muss er halt machen und wenn nicht, schicke ihm sofort zurück. Mhm. Ich meine, das ist meine persönliche Meinung, ja, nicht erschießen, aber ich spinne jetzt nur denen seine Idee weiter. Ja. Also wo habe ich, was habe ich für Ziele, damit es meinem Volk besser geht. Ja. Die Chinesen sagen, wir wollen unsere Waren exportieren in ein Land, wo es nichts gibt. Also zwingen wir euch dazu. Jetzt, ich meine, das kann gut und schlecht sein, ich will es nicht bewerten. Ja? Wir zwingen euch oder geben euch die Möglichkeiten, deswegen dürft ihr herkommen, um unsere Waren in euer Land anzubieten, damit ihr auch ein bisschen was hast davon. Mhm. Ja? Ein bisschen was ist untertrieben. Er hat damit gutes Geld gemacht, seine Familie hat jetzt einen Lebensunterhalt dort, wo er herkommt in Nairobi. Hat einen Laden schon dort und es funktioniert. Und es ist kein Einzelfall. Ja? So gehen die damit um. Jo, wie gehen wir damit um? Einsperren, durchfüttern, abschieben. Jetzt nicht bauen und sagen, das ist alles ganz schlecht. Ne? Ja, ich meine, man kann ja nicht an jeden reinlassen, das Land überfluten, aber man kann es ja umdrehen, um zu versuchen, beiden Seiten was zu geben. Mhm. Wir haben was davon und die haben was davon. Aber zu blocken, zu abschirmen, einzusperren und noch zu sagen, er darf nichts tun. Ja? Mhm. Was passiert dann? Die Leute, die dort rauskommen, müssen was tun.
Trinkst du das in die Kriminalität? Ja, ja, ja. Genau.
Also, dann entstehen ja natürlich illegale Firmen, die es natürlich oft gar nicht gibt. Ne?
Jupp.
Ja, soviel zu dem Thema, wie verschiedene Länder damit umgehen. Und ich finde, man kann sagen über China, was man will, aber die sind ziemlich auf Zack. Ne? Ich meine, sie sind noch mehr wie wir. Ja. Deswegen viel Spaß beim Zurückerobern des Internets. Das Militär, amerikanische Militär hat das Internet erfunden, jetzt wollen sie es wieder zurück. Mein Aufruf an alle, gründet Firmen in Europa, schaut, dass alles wieder in Gang kommt und setzt eure Ideen um.
Genau, moralisch gute Firmen. Die neuen, tu nichts Böses.
Ja.
Don't be evil.
Spielen, programmieren.
Genau, da können wir uns bezeugen, also wir bezeugen deinen guten Ruf.
Danke. Na gut, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Hat jemand noch irgendwas,
was Sie haben verdacht, rennt? Sobald wir über Politik reden, möchte der Gregor aufhören.
Das ist gemein. Jetzt habe ich doch so lange mitdiskutiert. Nein. Das ist so ein negativer Endpunkt. Okay. Na dann.
Das wird lustig sein.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Viel Spaß beim Erobern und Zuhören der Meldungen, die um die Welt laufen.
Haben wir ein Bitcoin-Update gekriegt?
Es gibt
ja, haben wir.
Eins, ich habe schon gehört.
Mhm. Okay, dann also viel Spaß beim Inhaltsverzeichnis vom genau. Bitcoin-Update.
Mhm. Alles klar. Gut, dann bis nächste Woche. Bis dann.
Tschüss.
Bitcoin Umsatzsteuer geklärt.
CoinLab Antwort an Mt.Gox.
BTC China im Aufwind.
Neues Preismodell von BitPay.
Silk Road Crash vorbei. Bitcoin stark wie eh und je.
Wetten auf die Bitcoin Hashrate.
Wolla stellt alle Geschäfte mit elektronischen Währungen ein.
Bundesverband Bitcoin gegründet. Diese Folge 47 findet ihr unter bitcoinupdate.com.